Welchen Film magst du lieber? Alien oder Das Boot?
Das Boot. Definitiv.
Das Gute ist ja, heute müssen wir uns gar nicht entscheiden, weil wir kriegen beides.
Wir kriegen beides. Wir kriegen und Star Trek 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Star Trek 2, 2, Star Trek 2 kriegen wir auch noch.
Nicht schlecht, wow. Und das alles in einer Folge Star Trek, kann das wirklich sein?
Ich sag dir das alles und noch viel mehr.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Discovery, zu einer neuen Folge Star Trek, und zwar Star Trek Strange New Worlds. Memento Mori heißt die Folge, ist die vierte aus der ersten Staffel. Und herzlich willkommen, habe ich Staffel gesagt, und herzlich willkommen, Staffel, und herzlich willkommen in einem neuen Star Trek Jahr, in diesem Jahr 2023. Das interessiert euch nicht, die ihr das 2034 hört, aber wir haben gerade den Jahreswechsel hinter uns. Nichtsdestotrotz auf dem Panel heute.
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag.
Schön, dass trotz, ihr da seid. Trotz Jahreswechsel bin ich immer noch auf dem Panel.
Was ist da eigentlich los? Du bist ja die ganze Zeit sitzt du da rum und so. War es ein bisschen einsam da jetzt, ne?
Genau, also irgendwie die letzten paar Wochen habe ich hier alleine gesessen und die ganze Zeit vor mich hingebrabbelt. Aber es ist schön, dass jetzt das Mikro endlich wieder läuft und du auf meiner anderen Seite bist. Sebastian, wie geht's dir?
Oh, mir geht's ganz gut jetzt so, ne? Wir haben so eine kleine, seit Wochen ist natürlich auch übertrieben, eine kleine Auszeit. Wir haben eine Woche nicht gepodcastet. Ja, wow. Ich habe tatsächlich die Zeit genutzt, um mich mit Menschen zu treffen, und deswegen ist das so ein bisschen kollidiert mit unseren Vorhaben, weil ich das abends getan habe. Und auch Menschen zu Gast waren hier, so, das Haus war voll, auch über Silvester und so. Es war schön, also ich habe wirklich viele Leute gesehen, das hat mir gut gefallen.
Aber es ist eine ärgerliche Duplizität der Ereignisse, wenn am Tag deine Kinder wach sind und am Abend du Gäste hast.
Das ist wirklich das.
Dann bleibt nicht mehr viel Zeit.
Dann bleibt nicht mehr viel Zeit für noch Schöneres, nämlich Podcast.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich 2 Wochen lang nicht mehr in Mikro gesprochen. Das ist überraschend wenig.
Vor allen Dingen, weil du ja auch noch diverse andere Podcasts verfolgst in deinem beruflichen Privatleben.
Ja, genau. Und alle haben Pause irgendwie. Aber jetzt geht's bald wieder los mit einfach Marvel. Ne?
Ja.
Wir werden wahrscheinlich noch. Ah, das ist ein Geheimprojekt. Darf ich noch nicht von erzählen.
Ist das das, wovon du mir schon erzählt hast?
Es wird um Zombies gehen. Ja,
ach, sowas. es gibt auch Podcasts, die sind irgendwie wie Untote, ja.
Richtig. Außerdem Discovery Panel. Und ich freue mich tierisch, weil auch hier geht es um den Tod. Memento Mori.
Ja, tatsächlich, ja. Der Tod ist allgegenwärtig. Und womit kann man schöner in Jahreswechsel starten oder ein neues Jahr zu einem Jahreswechsel starten? Kann man zu einem Jahreswechsel starten? Weil der Jahreswechsel an sich ist ja relativ kurz. Zu einem neuen Jahr starten.
Ja.
Also mit Tod und Zerstörung.
So sieht's nämlich aus. Aber lass uns noch ein bisschen zurückblicken ins letzte Jahr, beziehungsweise in unsere letzte Folge, wenn du magst.
Oh, das ist lang und weit her. Ich versuche mich mal grob zu erinnern. Du möchtest wahrscheinlich über sowas wie Feedback sprechen, nehme ich an.
Wir möchten noch mal kurz ein bisschen über Feedback sprechen.
Ja.
Wir hatten im Cold Open der letzten Folge extrem verkürzt und medizinisch ungenau gesagt, dass es eine Krankheitswelle gäbe. Und dann fiel so der Satz, so im Nebensatz, ja, weil wir unserem Immunsystem nichts zu arbeiten gegeben hätten.
Ja.
So. Das war nicht nur verkürzt, sondern auch so ein bisschen falsch.
Ja, mein Gott, alle Dinge, die man halt in Openern, in Code-Openern auf wenigen Sekunden sagt. Freunde, jetzt müsste aber auch...
Tatsächlich,
ja,
genau.
Nein. Aber es ist ja gut, dass ihr aufpasst und vor allen Dingen erstens besser wisst und zweitens auch noch gut erklären könnt.
Genau, denn der liebe Raphael ist Mediziner, um nicht zu sagen Arzt, und er macht uns zu Recht darauf aufmerksam, dass das eine sehr schwierige Aussage ist, und fasst Erkenntnisse aus der Immunologie kurz zusammen in unserem Blog unter der letzten Folge, wie hieß die nochmal? Ich habe es vergessen. Und das ist sehr lesenswert. Also er verlinkt auch einen schönen Quarks-Beitrag übrigens dazu.
Ghosts of Illyria heißt
ja,
sie.
Richtig, ja, richtig, genau.
Ja. Ja, Quarks weiß ganz tolle Sachen. Wenn ich die alle behalten würde, die mir in Quarks erzählt werden, die Sachen, dann würde ich viel mehr Quatsch erzählen in meinem Leben. Weniger, wollte ich sagen. Aber das mit Worten ist irgendwie heute nicht das Ding hier.
Ja. Ja, aber man glaubt ja auch immer, ja, dass du alles weißt, was du da so erzählst. Das ist genau wie bei Eva Herrmann, bei der hat man auch mal gedacht, dass sie alle Nachrichten versteht, die sie vorliest.
Vergleichst du mich gerade mit Eva Herrmann? Ist das der Tiefpunkt unserer Podcast-Freundschaft?
Nein. Nein, das ist nicht Eva Herrmann, das ist mehr so, weiß nicht.
Eva Herrmann, ich glaub's ja nicht.
Weiß nicht. Dagmar Berghoff. So. Patrick schrieb außerdem auch
Buch schreiben offensichtlich.
Ja, Patrick hat eine Mail geschrieben, kein Buch. Er schrieb: Hallo ihr beiden, erst einmal großen Dank für euren tollen unterhaltsamen Podcast. Ich muss gestehen, dass ich pausiert hatte, auch weil ich noch nicht alle neuen Serien von Star Trek gesehen habe und mich nicht spoilern wollte. Das empfehlen wir euch auch. Guckt erst die Serien, bevor ihr uns hört, obwohl einige von euch immer wieder erzählen, dass ihr die Serien gar nicht mehr guckt, sondern nur unseren Podcast hört. Auch das ist vollkommen okay.
Das ist völlig okay, ja. Bitte, also ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ja, ja. Mein Gott, ja. Wir erzählen ja im Prinzip auch alles, was in der Folge passiert. Also wozu uns sich noch den Stress geben, sich auch noch die Serie anzugucken.
Patrick schreibt weiter und hat so ein paar Gedanken zum Intro. Er meint, es handelt sich dabei auch um eine Hommage an verschiedene Star Trek Serien. So werden bestimmte Blickwinkel des Flybys, die für andere Serien typisch sind, aufgegriffen. Enterprise, Voyager, Discovery. Und was mich am meisten begeistert, das typisch unter der Kamera hervorfliegen, wie am Ende auch bei TNG.
Ja.
Vielleicht überinterpretiere ich das auch.
Ja, wir müssen uns wieder ein bisschen warm sprechen. Ne? Mir geht's ähnlich. Wir müssen uns wieder ein bisschen warm sprechen. Das wird gleich, nach 2-3 Stunden ist das wieder ein bisschen geschmeidiger.
Keine Eben, Frage. Überhaupt kein Problem. Ja. Patrick, ich sehe das genauso. Da sind viele Dinge drin.
Punkt. Ja, aber irgendwer hatte letztens unter einer der Folgen geschrieben, dass Silo Air noch nicht so ganz warm geworden ist mit dem neuen Intro und auch was den Sound angeht, also das neue Soundstück zum Intro. Ich finde beides tatsächlich mittlerweile sehr großartig. Also ich fand den Sound von Anfang an ziemlich cool und das Intro gefällt mir mit jedem Mal besser und ich habe irgendwie auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich sehe, entdecke ich irgendwas Neues. Aber diese Flyby-Szenen, die sind mir schon auch aufgefallen als alter TNG-Recke.
Sehr schön. Vor allen Dingen auch, dass das auf Discovery drin ist, wie Robert schreibt, da muss ich nochmal genauer hingucken, wo er drin Discovery sieht.
Ja.
Es wird wahrscheinlich stimmen, aber Discovery hat ja schon ein sehr eigentümliches Intro. Vielleicht muss ich mir auch das vorher nochmal angucken, bevor ich dann die Vergleichspunkte suche.
Tolles Intro, ja.
Wir gehen ein Stück weiter. Strange Nuppel schreibt etwas in unserem Blog. Schöner Name.
Ja.
Kennen wir aus Köln, ne? Der Nuppel, ne? Der ist an allem schuld.
Aber ist das denn nicht mit B-B-B-B?
Ja, aber ja, ne, so ja. Der Nuppel ist es bei Star Trek. So, bezüglich Hammer. Überlegenheit rechtfertigt keine Arroganz. Im Gegenteil, es zeigt eine soziale Schwäche. Wir Nerds sie oft haben, was ein Klischee ist, aber nicht selten stimmt, besonders bei Jüngeren. In irgendwas sehr gut und deswegen überheblich zu sein, ist eigentlich sehr unreif und ich würde mir wünschen, dass das auch noch thematisiert wird. Dieses Genietrope hätte ich bei Star Trek schon gerne hinterfragt, weil das selbst heute nicht mehr zeitgemäß ist.
Ein Stück weit passiert das ja heute vielleicht, könnte man sagen. Naja, auch nicht so richtig, aber man sieht einen gebrochenen Mann, aber eigentlich nur eine gebrochene Hand. Aber er kann zumindest nicht mehr so, wie er können wollte und muss sich mit Dingen auseinandersetzen, die er eigentlich nicht will, sowas wie Teamarbeit, ja.
Ja.
Es ist ja schon mal, das ist ein Schritt Entwicklung, würde ich sagen, auch wenn es nicht das ist, was du dir Strange Nuppel wahrscheinlich wünschen würdest.
Ja, aber das ist so ein bisschen das, worauf ich später noch, also sehr viel später,
sehr viel später
noch eingehen werde.
Ja.
Ich glaube, das ist hier neben einer Laan-Folge sicherlich auch eine Hammer-Folge.
Ja.
Und es wird eine sehr, sehr wichtige Folge für Hammer werden, glaube ich. Ich werde noch steile Thesen raushauen in dieser Folge hier.
Huhu.
Ja, irgendwann.
Irgendwann.
Caro 5587 hat in den Kommentaren zur letzten Folge schön zusammengefasst, welche Beitrittskriterien die EU hat. Da könnt ihr auch nochmal reinlesen. Die Kurzform ist, es sind viele. Es ist multifaktoriell.
Ja.
Vielen Dank, liebe Caro 5587 dafür. Allerdings hörst du uns leider nicht mehr zu, weil ich im Adventskalender Kirk beleidigt habe. Aber vielleicht könnt ihr, wenn ihr Caro 5587 kennt, könnt ihr dann mal mitteilen, dass das sehr schön war.
Du hast nicht nur Kirk beleidigt, sondern du hast auch William Shatner beleidigt. Du hast beide beleidigt eigentlich. Ja.
Ja. Ja. Schlimm.
In einem Aufwisch, so, ja.
Genau. Und deswegen hört uns Caro nicht mehr. Aber wenn ihr sie kennt vielleicht, dann könnt ihr mal mitteilen, dass wir sie an dieser Stelle gelobt haben für die schöne Zusammenfassung der Beitrittskriterien der EU.
Ja, vielen Dank dafür.
Dann geht es weiter. Meli Andi Maya Melian Di Maya, schrieb, zu meinem Vorschlag, dass man ja irgendwie was Neues erzählen könnte, zum Beispiel, wenn irgendwie die auf dem Planeten treffen, wo alle rückwärts leben, schrieb sie, ja, das gab's schon in TASS und irgendwer anders hatte, glaube ich, auch noch einen anderen Vermerk. So. Und dann Zusammenfassung. Ist also gar nicht so einfach, etwas wirklich Neues zu erzählen. Ja. Andreas hat schon recht, noch klischeehafter hätte die A-Handlung nur sein können, wenn sich zum Höhepunkt der Infektionswelle auf der Enterprise noch ein klingonisches Schiff enttarnt hätte. Oder so.
Ja.
Allerdings sehe ich das, sie schreibt noch dazu, allerdings sehe ich das genau wie Sebastian, eine bekannte Trope, gut erzählt als Rückgrat der Folge mit kleinen oder größeren Details, Handlungssträngen außen herum, die dem Ganzen Abwechslung und Würze verleihen. Das klingt für mich nach einer Serie, in der man sich es richtig gemütlich machen kann.
Guck mal, da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. So, Punkt.
Das hättest du jetzt auch gesagt.
Ja, ne? Genau. Ja, exakt das, genau. Diese Worte. Ja.
Und wir hatten in der letzten Folge überlegt, welche Referenzen es gibt in puncto Überleben im Transporterpuffer.
Mhm.
Ja? Du erinnerst dich noch?
Ja.
Mit dem Kind von Dr. Menga.
Natürlich.
Dazu erinnert Stefan daran, ja, da gab es doch so ein Schiff, bei dem die ganze Crew bis auf ihren Captain im Transporterpuffer ausharrte, bis eine Gefahr überstanden war. Wie hieß das Schiff denn noch? Ach so, das war die Discovery. Gibt's da nicht auch so einen Podcast zu der Serie? Discovery Panel oder so ähnlich? Ja.
Genau. Ich kenne mich bei Podcasts nicht so gut aus, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so richtig.
Aber du hast natürlich recht, es war Staffel 4, es war diese Folge in dem Subraum, Riss quasi, da sind alle in den Transporterpuffer gegangen, während Burnham das Ding zu Ende geflogen hat.
Ja.
Richtig. Ja. Verrückt, vielen Dank an diese Erinnerung. Ja. Mhm. Genau. Vielen Dank auch für das ganze Feedback.
Ja, ist noch viel, viel mehr da, genau. Und es freut uns, dass ihr euch damit auseinandersetzt, was uns da gerade an neuem Star Trek geboten wird. Und es gibt ja auch wirklich vieles, über das man sprechen kann. Das ist auch das Problem an diesen Folgen gerade irgendwie, dass sie, also unsere Folgen, nicht unbedingt länger werden, weil doch erstaunlich viel drin steckt, auch wenn es jetzt hier klassischer erzählte Star Trek Folgen sind. Aber das heißt nicht, dass sie nicht irgendwie voll sind mit Dingen, über die man sprechen kann.
Ich möchte dir sagen, ich finde Memento Mori ist eine sehr bemerkenswerte Folge.
Ja.
Und ich habe wirklich ein sehr, sehr volles Pad.
Ja, Memento Mori wird dann auch diese Folge heißen hier, unsere Folge.
Ja, zwangsläufig. Weißt du denn, was das heißt, Memento Mori?
Memento ist Erinnerung? Nein.
Ja,
doch. Ja. Und Mori, hat das nicht irgendwas mit Sterben zu tun?
Genau.
Also ich dachte, ich war jetzt gleich erinnert an diese Pins, die die tragen, aber die heißt wahrscheinlich nicht Memento Mori, weil das ist zu modern. Wahrscheinlich heißt irgendwas mit Totenkult hat was mit Memento Mori zu tun.
Ja, tatsächlich. Also es wird am Ende der Episode, finde ich, auch nochmal spannend, wenn man bedenkt, wo das herkommt. Das kommt nämlich aus Triumphzügen aus dem alten Rom.
Ja.
Da lief, wenn da so ein Feldherr zurückkam aus seiner Schlacht irgendwie, lief hinter dem immer ein Sklave her. Und der hat den Feldherrn dann immer gewarnt, keine Überheblichkeit zu zeigen. Und dann hat er immer so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, bedenke, dass du ein Mensch bist. Oder eben auch, bedenke, dass du sterben wirst.
Also ach.
Unter anderem Memento Mori.
Ach, witzig. So.
Es ging also den Römern darum, immer klar zu machen, ich habe jetzt eine Schlacht gewonnen, aber ich bin trotzdem sterblich und ich sollte nicht überheblich werden, ich sollte keine Hybris zeigen, ich sollte nicht irgendwie glauben, dass ich ein Gott bin.
Halt mal einen Ball flach.
Genau, quasi. Und wenn man jetzt dran denkt, was in dieser Folge passiert, ist das schon spannend, ne, dass man dieses Memento Mori-Motiv dann aus dem alten Rom eventuell so ein bisschen auf diese Folge legen kann.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch, jetzt haben wir ja ein paar Folgen gehabt, die relativ klassisch sind gewesen, was so die Stories angeht. Jetzt ist die Story hier, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, jetzt auch nicht besonders crazy neu, aber was schon ungewöhnlich ist für die alten Serien zumindest, ist, dass es ist so auf Messers Schneide steht, ne? Also das finden wir nur in relativ wenigen Folgen und auch eher in neueren, also sowas wie Voyager erinnere ich mich, ne? Da gab es ja mehrere Gelegenheiten, wo die Voyager wirklich dann irgendwo, wo es knapp um die Voyager gewesen ist.
PFL.
Ja, zum Beispiel, ja, aber das ist ja eine von dir eher gemiedene Folge.
Ja, weil Reset-Button gedrückt wird, aber im Prinzip wird sie ja mehrfach bis zu einer Besinnungslosigkeit zerschossen.
Ja, ja, richtig. Aber ne, man sieht es sonst eher so in Filmen, ne, was ja. Da, ne, also dass die Enterprise wirklich so in Bedrängnis gerät.
Ich glaube aber, dass auch dieses Memento Mori-Motiv ein kleiner Hinweis ist. Und ich glaube, dass in dieser Folge mehrere Hinweise versteckt sind, die uns sagen, dass bald jemand aus dem Hauptcast sterben wird.
Ups.
Und ich glaube, ich weiß sogar wer. Auch wenn da einige falsche Fährten gesetzt werden in dieser Folge.
Mhm.
Aber dazu später mehr, möchte ich sagen.
Okay, jetzt bin ich, also in meinem Kopf floppen sofort natürlich mehrere Ideen auf, aber ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, du kannst ja zwischendurch auch mal äußern, wenn du irgendwie denkst, dass du vielleicht einen Hinweis da gerade dann auch gesehen hättest.
Naja, ich habe natürlich jetzt zusammengefasst direkt schon eine Analyse gemacht und bin schon zu einem Ergebnis gekommen, ist ja klar, ne? Aber wir können es sofort austauschen, wenn du möchtest. Nein, aber wir machen es später.
Wir machen es später. Der Vollständigkeit halber, Memento Mori wurde im Mittelalter noch ein bisschen bekannter als Inbegriff dieses Vanitas-Gedanken. Das ist so ein biblischer Gedanke, der an die Sterblichkeit erinnert und auf dieses Konzept Leben als Jammertal hinweist. Ne? Also im 9. und 10. Jahrhundert ging es den Leuten in Mitteleuropa halt teilweise so scheiße, dass die Hoffnung auf den Tod recht hoffnungsvoll war. Ne? Vor allem, wenn dann Leben nach dem Tod lockte und die spätere Antithese war dann das Carpe Diem. Ne? Also wenn der Tod eben seinen Schrecken wiederfindet, gibt er dem Leben mehr Bedeutung. Also wenn man Pike betrachtet, könnte man ihm Memento Mori Carpe Diem zurufen. Ne? Ja. Also bedenke, dass du sterben wirst und jetzt nutze den Tag.
Ja.
So.
Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen seine Strategie, die er jetzt mittlerweile fährt. Ne?
Ja, scheinbar. Ne? Ja. Aber im Mittelalter war es dann eben oft nur dieses Memento Mori. Ne? Also freu dich auf deinen Tod. Aber bring dich bitte nicht um, weil das ist, dann kommst du in die Hölle.
Schwierig.
Schwierig.
Ja.
Ja. So. Wenn du möchtest, können wir jetzt aber einsteigen, zumindest in das Team hinter der Folge.
Sehr gerne, unbedingt.
Geht auch ein bisschen schneller wieder. Erstmal ist es Davy Paris, ein Autor dieser Folge, einer von zwei. Mhm. Der hat vor ein paar Jahren im Writers Room von American Crime Staffel 1 angefangen. Von dort aus ging es dann sofort in den Writers Room von Supernatural. Ab Staffel 12 hat er insgesamt da auch 12 Folgen geschrieben und im Writers Room saß er für die letzten 4 Staffeln. Genau.
Ja, mhm.
Sitzt jetzt hier im Writers Room, schreibt neben dieser Folge noch Folge 9, die heißt All Those Who Wander und wird auch in Staffel 2 eine Folge schreiben.
Also für alle, die es wundert, ja.
Oh Gott.
Wir haben gar nicht besprochen, wie Memento Mori auf Deutsch heißt, aber ich glaube Memento Mori, ne?
Memento Mori, genau.
Ja, okay. Ja.
Bei Supernatural war Davy Paris auch Co-Producer, hier ist er das auch übrigens. Und der hat von einem sehr bekannten Autor gelernt, von einem sehr bekannten TV-Autor, nämlich von Noah Hawley. Noah Hawley ist einer von den 37 Leuten, die auch irgendwann mal ein Skript für einen Star Trek-Film schreiben sollten, was mittlerweile, glaube ich, auch wieder abgesagt ist. Noah Hawley ist aber vor allen Dingen der Mensch, der Fargo geschrieben hat, die Serie.
Tolle Serie.
Und Davy Paris war da persönlicher Assistent bei der ersten Staffel von Fargo. Also nicht der schlechteste Ort, um zu lernen, denke ich.
Hm? Absolut, ja. Ja, es ist eine spannende Serie gewesen auf vielen verschiedenen Ebenen, weil sie überraschende Stories geliefert hat und das ja auch in jeder Staffel irgendwie ganz neu.
Ja, genau, ganz neu. Das ist das Schöne.
Ja.
Der zweite Autor ist Bo DeMaio. Ich habe schon relativ viel über Bo DeMaio gesprochen, aber an anderer Stelle. Der hat eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte hinter sich wie Davy Paris. Bei ihm war es nicht Supernatural, sondern The Originals, wo er im Writers Room startete. Dann ist er ins Witcher-Franchise gewechselt, hat da eine animierte Serie und 2 Folgen der Originalserie für Netflix geschrieben. Bo DeMaio ist aber auch bei Marvel voll durchgestartet.
Er saß
im Writers Room von Moon Knight, wird jetzt wohl bei einer Animationsserie, die eventuell bald kommt, da ist gerade sehr, sehr viel im Umbruch, den Writers Room anführen, nämlich bei X-Men 97. Und er wollte sogar das Skript von Blade schreiben, der Neuverfilmung. Da wurde er aber mittlerweile wieder ersetzt. So.
X-Men 97, das klingt ja auch richtig vielversprechend.
Keine Ahnung, Animationsserie.
Ja, okay.
So. Muss das halt alles gucken, was da bei Marvel kommt.
Du hast ein hartes Leben, mein Freund.
Ja, so ist es. Bo DeMaio wird auch noch die 7. Folge hier schreiben, The Serene Squall. Das heißt, er sitzt einfach im Writers Room von Strange New Worlds.
Mhm. Genau.
Regie ist noch schneller erzählt, ist Dan Leo. Der Mann macht seit 13 Jahren TV-Regie, unter anderem viel für The Walking Dead, Fear the Walking Dead und Walking Dead World Beyond. Wird auch 2 Folgen von der 3. Staffel Picard machen. Nämlich die 5. und 6. Das sind ja immer diese Doppelpacks, die man bei PK macht. Genau.
Oh, ja. Ist auch schon bald, meine Herren.
Ja, ja. Es bleibt Schlag auf Schlag alles.
Ja. Puh.
Okay.
Okay.
Wenn du möchtest.
Du, ich bin hier.
Gut, dann starten wir hinein. Szene 1.
Oh, machen wir das jetzt so mit Szenen?
Szene 1. Ja, ich habe das immer hier so mit Szenen stehen. Ich lese es nur seltenst vor, wirklich.
Spannend.
Enterprise, der Job ist, ein Prozessor-Upgrade für Finibus 3 zu liefern.
Wichtiges Prozessor-Upgrade, wichtig.
Genau. Ich finde das irgendwie schön auch, also wir hätten das wirklich als Weihnachtsfolge machen sollen, ne? Die Enterprise unterwegs, um Computerprobleme zu lösen. Ne? Also, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut irgendwie.
Netzwerk-Support.
Ja, genau. Ja. Das Prozessor-Update ist für den Atmosphären-Controller oder so.
Ja.
Auf jeden Fall kann Finibus 3 ohne das Update in wenigen Wochen keine atembare Luft mehr haben. Deswegen ist ganz gut, dass sie das Ding vorbeibringen.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall irgendwie, also das ist ja schon irgendwie auf Messers Schneide, ne? So, aber gut, vielleicht hätte man es auch nicht früher absehen können. Hab ich gefragt, kommen sie nicht früher losgeflogen? Was ist denn, wenn jetzt was dazwischen kommt? Oder so ein Platten oder was auch immer, ne?
Ja, oder irgendwie, dass das System in sich zusammenbricht. Aber
ja,
gut.
Ja.
Das ganze System, Finibus-System, kennen wir noch nicht in Star Trek, aber wir sehen dann so nachher so ein paar Daten auf so einer Tafel und dann ist dieser Planet wirklich sehr, sehr erdähnlich. Also Rotationszeit 23,5 Stunden. Die Erde hat 23 Stunden und 56 Minuten. Mhm. Ja. Umlaufzeit 346 Tage, die Erde hat 365 Tage. Masse 4,93 mal 10 hoch 24. Die Erde hat 5,97 mal 10 hoch 24. Also das ist alles irgendwie sehr, sehr ähnlich. Bei der Atmosphäre sehen wir dann einen wesentlichen Unterschied, weswegen sie dann auch diesen Atmosphärenprozessor offensichtlich brauchen. Mhm. 77% Stickstoff, das ist noch erdähnlich, 21% Sauerstoff, das ist quasi erdgleich. Aber auf diesem Planeten ist 1,2% Kohlendioxid. Die Erde hat nur 0,038%.
Okay. Ein großer
Unterschied, ja. Genau, und wenn wir schon sehen, wie viel Probleme das Kohlendioxid in der Atmosphäre jetzt schon hier bei uns macht, dann können wir uns vorstellen, was das bei Finibus 3 macht. Also, das passt, die ganzen Daten passen irgendwie zu dem Problem. Das wird übrigens noch häufiger vorkommen. Ich finde, dass diese
dass Daten zum Problem passen, das ist ja gar nicht so schlecht.
Genau, ja, eben. Und ich find, dass diese Folge in bestimmten wissenschaftlichen Kontexten sehr, sehr gut ist und in manchen ist sie sehr, sehr schlecht.
So. Ja, willkommen bei Star Trek.
Ja, aber ja, es ist schon spannend, wie genau sie teilweise ist und wie ungenau sie teilweise ist.
Okay. Also,
das ist irgendwie spannend. Ja. So, die Crew bereitet sich auf die Ankunft beim Planeten vor und auf dem Schiff wird parallel der Starfleet Remembrance Day gefeiert.
Mhm.
So. Sternenflottenfeiertag, finde ich sinnvoll. Ne? Also in der Welt, in der innerhalb der Föderation Religion Privatsache geworden ist, sind die Feiertage dann vor allen Dingen irgendwelche Gedenktage.
Ne? Ja, warum nicht? So. Genau, und gerade Gedenktage, ich meine in einer Militärvereinigung Gedenktage an die uns verlassen haben quasi, also auch vielleicht im Dienste gefallen sind, darum geht's ja ein Stück weit auch. Ne? Das erscheint mir jetzt auch nicht so total unüblich.
Hat mich aber trotzdem so ein bisschen an einen katholischen Feiertag erinnert, nämlich Aller Seelen. Kennst du den?
Ja, kenne ich. Das ist ja das, wo man das machen sollte, was wir an Allerheiligen machen, als gute Katholiken quasi. Wir vor allen Dingen. Ja.
Wir zwei. Aller Seelen ist ein Tag nach Allerheiligen.
Ja, genau.
Genau. Und da geht es dann ums den Gedenken an alle verstorbenen Gläubigen, aber nur an die Vergläubigen.
So, ja, genau. Aber während Allerheiligen ja eigentlich das Gedenken ist an eben halt die Heiligen, ne? Also ja, die wichtigen Leute, die es geschafft haben in der katholischen Kirche, ja. Und da rennen wir ja dann eigentlich auf die Friedhöfe traditionell, um dann quasi unseren Verstorbenen zu denken. Eigentlich müsste man es an Allerseelen machen, aber es liegt jetzt daran, dass Allerheiligen der Feiertag ist. Und
genau, ja. Und das dann für Allerseelen alles schön ist.
Das stimmt.
Das war früher aber auch immer, wenn ich habe ja direkt an einem Friedhof gewohnt,
ja.
als kleiner Andreas, und da waren an Aller Seelen auch immer alle Parkplätze zu. Also da sind dann alle Leute irgendwie, die nicht arbeiten mussten, sind an Aller Seelen, hat er sich am Friedhof gelaufen.
Ach was, guck mal, ja, im Dorf ging das noch, ja. Stimmt, du hast dann an einem Friedhof gewohnt, so habe ich kurz verdrängt, ja. Friedensstraße, ne, Freiheitsstraße, nicht?
Friedensstraße.
Genau. Schön, Friedhof an der Friedensstraße.
Ja,
wird wahrscheinlich kein Zufall sein.
Es könnte zusammenhängen. Ja. Den Starfleet Remembrance Day kennen wir übrigens noch nicht.
Mhm.
Ich habe mir ja die Frage gestellt, welche Feiertage kennen wir denn in Star Trek? Also es gibt doch so ein paar klassische, Halloween, Thanksgiving, St. Patrick's Day, die werden schon noch gefeiert.
Ja.
Aber ist dir noch
was eingefallen? Ich weiß gar nicht, wir haben ja letztens auch drüber nachgedacht, ob wir schon mal Weihnachten gesehen haben, im Star Trek Kontext. Ist uns auch nicht so wahnsinnig viel eingefallen, aber Weihnachten wird vermutlich auch noch gefeiert, würde ich jetzt mal vorsichtig von ausgehen. Es ist ja auch so eine Mischung aus Heidentum und ex-religiösen Bims-Bums-Bums.
Kann ich mich auch nicht dran erinnern, weiterhin nicht, ja. Aber es gibt so ein paar Föderationsfeiertage mittlerweile.
Ja, natürlich hier einmal der Picard-Day, den wir ja immer mal wieder sehen. Ne?
Captain Picard-Day und Commander Riker-Day, den gibt's auf der Enterprise-D. Genau.
Yes. Ja, fällt mir sonst noch was ein, lass mal kurz überlegen. Nee, spontan gerade nicht.
Es gibt übrigens den Captain Picard Day, der wird von TNG-Fans ja weiterhin gefeiert am 16. Juni. Das kannst du dir mal merken.
Ach, wirklich?
Es gibt welche, die den feiern, genau.
Sollen wir das dann auch mal machen? Das finde ich, ist ja eigentlich schön, ne?
Du kannst das TNG Stardate 47457, das in der Folge Pegasus, The Pegasus erwähnt wird, kannst du umrechnen und dann kommst du auf den 16. Juni.
Ach komm, jetzt hör mir auf mit Stardate jetzt umrechnen.
Bei TNG kannst du die umrechnen, bei, ne? So.
Ja.
Nur passt das zu nichts anderem. Neelix hat mal auf der Voyager den Ancestors Eve ins Leben gerufen.
Den Abend der Angehörigen quasi.
Genau, aus, ja. Genau.
Ja, das ist natürlich auf der Voyager auch irgendwie ganz sinnvoll, weil wenn man schon nicht die ganzen Feste mit den blöden Angehörigen verbringen muss, kann, darf, dann kann man sich ja daran erinnern, wie es gewesen ist.
Ja. Dann gibt es natürlich noch den First Contact Day.
Ne? Ah ja, klar, natürlich, ja.
Sehen wir als Erinnerung von Janeway und natürlich auch in dem wunderbaren Short Track Children of Mars.
Ne? Den Picard Day, oder? Ist das nicht der Picard Day?
Nee, das ist der First Contact Day.
Ach so, verdammt.
Der Picard Day gibt es nur auf der Enterprise D.
Das ist crazy. Ja, okay.
Aber die Short Tracks ist mir aufgefallen. Kannst du jetzt überhaupt nicht mehr sehen. Nirgendwo.
Echt? Sind die weg?
Ja, Netflix hat ja alles weggenommen.
Ach krass.
Und bei Paramount Plus sind sie nicht angekommen. Das heißt, die Short Tracks sind verloren. Nee, das gibt's nicht mehr.
Ist ja unfassbar. Also ja. Zumindest die ersten, glaube ich, die ersten, was auch immer, vier sind, glaube ich, auf der.
Gab's lange bei Netflix.
Ja. Nee, ich glaube, die sind auch auf irgendeiner DVD drauf, die ich mir gekauft habe.
Ja, es gab eine Short Track DVD und dann sind verteilt noch einzelne auf anderen Sachen drauf. Ich glaube, dass der Picard Short Track, also Children of Mars
ist auf
Picard Staffel 1.
Ja, ne? Genau, richtig. Ja, genau. Du hast recht.
Vielleicht kommen bei Strange New Worlds dann auch noch die Pike Short Tracks drauf oder sowas. Ja, aber sie sind nirgends mehr zum Streamen. Das ist echt sehr, sehr schade, weil sie sind echt gut.
Ja, ich finde es auch, das ist totaler Quatsch, ist das.
Ja. Es gibt noch einen Federation Day zur Erinnerung an die Gründung der Föderation.
Ah.
Der wird uns aber nur in einem Zeitungsausschnitt, der es nicht in den finalen Cut des Films geschafft hat, in Generations gezeigt. am 11. Oktober soll der sein. Aber wir werden darüber sprechen im Jahr 2027. Das ist ein ganz klarer Plan, den wir hier verfolgen.
Notierst du dir das oder soll ich?
Ich habe das schon. Ja, das ist ein ganz klarer Plan bis 2027.
Nee, ist okay.
Es gibt noch den I'm Married to the Most Wonderful Woman in the Galaxy Day. Gefeiert ausschließlich von Miles O'Brien.
okay.
Ja. So. Wir gehen aber mal wieder zum Starfleet Remembrance Day. Lan erinnert sich an ihre Zeit auf der SS Puget Sound, dem Kolonieschiff. Puget Sound ist übrigens irgendein Fluss oder ein See oder sowas in den USA. Und Botany Bay ist übrigens auch so irgendein Gewässer, ich glaube in Australien. Also ganz schön irgendwie, dass die Kolonieschiffe so, naja.
Ich habe mich tatsächlich schon gefragt, was das sein mag. Ja, aber okay, verstanden.
Ja, es ist vielleicht auch so eine kleine Noonien Singh-Anspielung wieder. Sie hat Flashbacks von ihrem Bruder. Ihre Erinnerungsplakette zieht sie aber nicht an.
Mhm. So.
Im Gegensatz zu einigen anderen Leuten in dieser Episode. Und man konnte sie immer nur so halb erkennen, aber tatsächlich hat Sekundärliteratur da sehr, sehr viel geleistet. Und ich kann dir alle nennen, die da genannt worden sind. und das ist schön, weil da sind wirklich viele schöne Verweise drin. So.
Mhm.
Zum Beispiel der Keil, der nachher auch auf Lower Decks gezeigt wird, quasi, also in den Lower Decks von der Enterprise. Ne?
Ja.
Der war auf einem uns sehr bekannten Schiff, nämlich der USS Shenzhou.
Ach was.
Ja. Ist da offensichtlich gewesen, bevor er, bevor die in The Vulcan Hello kaputt gebombt worden ist.
Ja. Huch, okay, ja. Ist auch keine so ganz glückliche Karriere dann offensichtlich.
Nö.
Ja.
Pike hat einen Discovery-Anhänger an.
Mhm.
Ja, also es ist ja so ein bisschen die Geschichte, dass die Discovery verloren gegangen ist in der Schlacht bei Zahir.
Ja.
Wobei wir auch da noch nachher mal drüber reden müssen, was eigentlich genau in diesen Sternflottenakten steht und was nicht. Das ist nämlich ein bisschen unklar. Vielleicht erinnerte er sich auch irgendwie an Nahn, weil die ja als einzige Offizierin von der Enterprise auf die Discovery gewechselt ist.
Ne? Ach so, ja, stimmt. Mhm, mhm.
Uhura hat so ein Ding von der USS Jelland. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Hammer hat ein Abzeichen von der USS Angelou.
Mhm.
Das ist auch total spannend. Hammer erzählt nämlich nachher ja gerne, dass er gerne Botaniker werden wollte, weil er Pflanzen liebt.
Ja.
Die USS Angelou kennen wir nicht, aber wir erkennen die Angelou-Klasse. Die ist im Übrigen wahrscheinlich nach dieser amerikanischen Bürgerrechtlerin, Poetin Maya Angelou benannt worden. Die haben wir in Discovery Staffel 3 kennengelernt.
Mhm.
Da war so ein Schiff am Hauptquartier der Föderation angedockt. Und zwar so ein Schiff mit einer riesigen Biosphäre drauf.
Ah, ja. Ja, so ein bisschen dunkel im Hintergrund irgendwie.
Da sagt Tilly noch, wow, da ist ein riesiger fliegender Regenwald.
Mhm.
Als sie dann vorbeifliegen. So.
Irgendwie irgendwas klingelt, aber kriege gerade kein richtiges Bild vor Augen. Aber gut, ja.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass alle Schiffe der Angelou-Klasse ausgehend von der USS Angelou Biosphären haben und vielleicht botanische Forschungsschiffe waren, deswegen war Hammer dann vielleicht auch an Bord, weil er Botaniker werden wollte, bis das Schiff zerstört worden ist.
Ergibt auf jeden Fall Sinn, ja. Ist dann natürlich eine spannende Frage, warum er dann die Profession gewechselt hat, ne? Aber ja. Also könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das irgendwie Freude bereitet, in so einer Biosphäre irgendwie tätig zu sein. Das finde ich schon abgefahren. Das sind abgefahrene Orte, wenn es sie denn geben würde, ne? Also es gibt sie ja irgendwie im kleinen Format auch mal immer wieder in so Versuchen in Wüsten oder sowas, ne? Aber stell mir vor, sowas, so ein Regenwald fliegt durch den Weltraum, finde ich schon crazy. Ja,
oder in Zoos.
Ja, in Zoos auch, stimmt, klar. Mhm.
Ich finde es immer, ich mag ja so eine hohe Luftfeuchtigkeit wie im Dschungel überhaupt nicht. Also ich finde das ziemlich lebensfeindlich irgendwie. Ich bin da ungern.
Ja, offensichtlich denken da sehr viele andere Lebewesen sehr anders als du.
Ja, das ist gut. Dem muss ich auch gar nicht begegnen. Die dürfen ihr Ding machen. Una Number One hat ein Abzeichen der USS Antares.
Mhm.
Laut Pikes Dienstakte, die in Discovery Brother gezeigt worden ist, war der auch auf der USS Antares. Und zu dieser Zeit gibt es mindestens zwei Antares, denn wir lernen eine zu diesem Zeitpunkt noch nicht zerstörte USS Antares ein paar Jahre später kennen. Das ist nämlich das Schiff, auf dem Charlie X unterwegs ist.
Mhm.
Das ist dieser 17-jährige Kaspar Hauser in TOS, der so ja. Seine sozialen Issues mit übermenschlichen Kräften kompensiert und dabei die Antares nämlich zerstört. So.
Ja.
Später gibt es auch bei DS9 nochmal eine Antares. So. Das Spannende an Namen ist, das sind ja eigentlich alles, das sind alles friedliche Schiffe. Antares heißt nämlich übersetzt quasi gegen Ares, also gegen den griechischen Kriegsgott.
Mhm.
Also Antares. So.
Ah, okay.
Weil dieser Name, der ist konstruiert worden für einen Planeten im Sternbild Skorpion, der wie der Mars aussieht, aber halt nicht der Mars ist. Deswegen nennt man ihn gegen Mars. Und weil der römische Kriegsgott Mars das Gegenstück zum griechischen Kriegsgott Ares ist, wurde der Planet halt Antares genannt. So.
Ja, okay, klar, logisch. Aber was doch schön ist, wenn man sich Gedanken macht, ja.
Ich find's schön. So, Ortegas hat noch ein Dings von der, also so ein Abzeichen von der USS Palenque. Kennen wir noch gar nicht, wird aber nach der alten Maya-Stadt Palenque benannt worden sein. Das ist so eine Stadt nahe der Halbinsel Yucatan und einige der Gebäude erinnern an Chichen Itza. Also das ist wirklich so eine Pyramide, so eine Maya-Pyramide, steht da drin und sowas.
Mhm.
Sieht ganz schön aus, wenn man YouTube-Videos guckt. Aus Palenque. Ja, du merkst, ich hatte Ferien.
Jesus, ey. Wir sind immer noch in Szene 1 und wahrscheinlich ist noch keine Minute vergangen. Ja, vielleicht anderthalb.
Es geht aber jetzt gleich
Schlag auf Schlag.
Rasend schnell vorwärts. Also, die USS Kongo hat Spock so ein Ding von. Ne?
Mhm.
Wurde nur auf einer Liste aktiver Schiffe auf einem Bildschirm in Star Trek 6 Undiscovered Country zu sehen, hat es aber auch nicht in den Film gepackt. Trotzdem wurde dieses Ding dann im Starfleet Technical Manual veröffentlicht. Vielen Dank da auch an unsere Schattenredaktion, die dieses Starfleet Technical Manual teilweise noch hatten. Und dann habe ich das nachlesen können.
Mhm.
Über die USS Kongo gibt es aber noch so eine kleine Trek-Anekdote. Also, Anfang der zweiten Staffel TOS,
ja,
wollten die ProduzentInnen sich nochmal überlegen, wie weitere Constitution-Class-Schiffe heißen könnten. Und dann hat DC Fontana einen Vorschlag gemacht von ein paar Schiffen und Bob Justman hat auch einen Vorschlag gemacht von ein paar Schiffen und am Ende haben sie dann zusammengewürfelt und hatten eine Liste von 14 Raumschiffen der Constitution-Class zusammengestellt, auf die man zurückgreifen könnte. Das waren neben der Enterprise Exeter, Excalibur, Lexington, Yorktown, Potemkin, Republic, Hood, Constitution, Congo, Constellation, Farragut, Valiant, Intrepid. Und all die wurden genannt, bis auf die USS Constitution selbst, nach der die Constitution-Klasse benannt worden ist,
ja,
und die Congo. Alle anderen Schiffe hat man gesehen, wirklich, später in TOS.
Witzig, ja. Okay. Ja, hat sich gelohnt auf jeden Fall, ja.
Also die USS Congo, die werden wir irgendwann wahrscheinlich auch noch sehen, weil bis jetzt ist sie einfach nicht gezeigt worden als einziges Constitution-Klassenschiff neben der USS Constitution. Ja.
Witzig. Mhm.
Wir sind gleich am Ende, wir haben noch drei.
Du, ich find's bisher noch unfassbar spannend, was du da alles rausfinden kannst, meine Herren.
Dr. Mbenga hat ein Abzeichen der USS Cuyahoga. Mhm. Die kennen wir aus Discovery Staffel 4, da ist es ein Raumschiff der Eisenberg-Klasse, wird da immer wieder genannt. Und da haben wir schon spekuliert, die Cuyahoga ist ein Fluss, vor allen Dingen im Bezirk in Ohio, vor allen Dingen aber ein Bezirk in Ohio, und da kommt Sean Cochran her, der die Discovery-Episode Die Trying geschrieben hat, mhm, wo die Cuyahoga zum ersten Mal genannt wird. So, das heißt, Sean Cochran hat jetzt die Vergangenheit von Discovery beeinflusst, indem die Cuyahoga auch in der Discovery in der Vergangenheit von Star Trek drin ist. Ich bin völlig außer Atem.
Es ist nicht doppelter Redcon, es ist, ja, es ist komplex.
Es ist komplex, genau. Also Chapel, das ist ein bisschen einfacher, die hat ein Abzeichen der USS Farragut, die haben wir eben schon in der Liste der Constitution-Class-Schiffe gehört, hochdekoriertes Ding, James T. Kirks erster Weltraumeinsatz, laut TOS Obsession. Die ist 2 Jahre vor dieser Episode, also vor hier dieser Episode, ist sie mit 200 Besatzungsmitgliedern einschließlich seines Captains an einer Wolkenkreatur verloren gegangen.
Ups.
Laut TOS. Das Schiff wurde dabei aber nicht zerstört. So. Und offensichtlich war James T. Kirk da auf der Farragut und Chapel offensichtlich auch.
Mhm. So.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob James T. Kirk weiterhin auf der Farragut ist. Das sollten wir im Hinterkopf halten, weil wir werden ja James T. Kirk offensichtlich noch in dieser Staffel oder zumindest in der nächsten Staffel sehen.
So. Und das heißt aber, die kennen sich, also Chapel und Kirk.
Vielleicht. Man muss sich ja nicht, also wenn da 200 Leute gestorben sind und die Farragut hat trotzdem überlebt, kann da natürlich auch relativ viele Leute drauf gewesen sein.
Ja, das stimmt, ne? Natürlich, klar. Ja.
Und klar. Ja, und es gibt noch irgendwie noch so ein Pin für die USS Excalibur, die kennen wir aus TOS mit dem M5-Computer in The Ultimate Computer und die USS Yangtze, whatever, keine Ahnung. So.
Okay.
So.
Halleluja.
Wir sind in der allerersten Szene. Pike hält eine Ansprache an das Team, in der er sagt, dass es für einen Captain nichts Schlimmeres gibt, als ein Crewmember zu verlieren.
Mhm. Und wir denken alle schon, schwieriges Thema auch für Pike.
Ah. Ja, genau. Für ihn nochmal besonders, ne, weil jedes verlorene Crewmitglied zeigt ihm nochmal auf, dass seine Tat später unausweichlich sein wird. Ne? Ja. Er wird seine Kadetten beschützen und wird dabei selbst draufgehen, also zumindest in der Form, in der er vorher existiert.
Auf der anderen Seite, ich meine, ne, Menschen sterben offensichtlich, das lernen wir ja auch in dieser Folge, so im Einsatz für dieses Raumschiff, da kann man sich natürlich auch fragen, so, na egal, nein, also ist natürlich klar, was er quasi sich vornehmen wird in der Zukunft.
Ja, ja. Wir müssen immer wieder das aber auf dem Schirm haben,
ja,
bei jeder Szene, in der wir Pike sehen, weil die auch komplett so geschrieben ist, diese Serie,
dass
wir Pike immer wieder quasi eine Erinnerung an seinen Dings da haben.
Ja. Ja. Dings da vor allem, ja.
Ja, es ist immer schwierig, ich möchte mal Tod sagen, aber es ist ja nicht der Tod, er ist sein Unfall.
Unfall, ja.
Ja. Wir gehen in eine Walk-and-Talk-Szene zwischen Uhura und Hammer. Uhura ist nämlich bei ihrer Crew-Rotation jetzt im Engineering angekommen. Hammer hat Vorurteile über die Kadetten, die auch mal in den Maschinenraum müssen. Ne? Und Uhura beweist ihm das Gegenteil, indem sie einen Luftfilter erklärt, den sie da gerade in Richtung Planeten befördern.
Ja, zumindest trägt sie was auswendig Gelerntes vor, aber das scheint Hammer auf jeden Fall zu genügen.
Sie sagt, von Sigwell, Oregon, im Jahr 2234 erfunden und erstmal nach dem Zusammenbruch des Crestbrock-Bergbaus auf Titan verwendet. Und es gibt geladene Positronenstäbe, um die Ionenmatrix zu stabilisieren, die dann die Luft filtern.
Natürlich.
So. in die Funktionsweise müssen wir nicht einsteigen, weil die später noch spannend wird, ja. Also geladene Positronenstäbe, die die Ionenmatrix stabilisieren, ne? Wenn die nicht da sind, ist die Ionenmatrix nicht stabilisiert. Im Hinterkopf halten.
Ja.
Aber es ist schön zu hören, dass auf dem Saturnmond Titan schon Bergbau im 23. Jahrhundert gibt. Das Ding ist tatsächlich der erdähnlichste Himmelskörper des Sonnensystems.
Mhm. Ja, habe ich auch schon mal gehört, ja. Und es ist auch gar nicht so es ist gar nicht so wahnsinnig weit weg, aber es ist erreichbar, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, es ist Saturn, sind wir, glaube ich, also wir sind schon dran vorbeigeflogen natürlich, ne?
Ja, ja,
mit
klar.
Diesen Voyager-Sonden ja. Und sowas und mit irgendwelchen Fotodingsies.
So. Und man nimmt nicht irgendeine Sonde auch den Umweg über den Titan, um Energie zu sparen, auf dem Weg zum Mars. Irgendwie sowas habe ich. Also
ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist ein krasser Umweg.
Ja, es ist ein Umweg, aber. Ja, aber das ist wieder gefährliches Halbwissen hier, ne? Und ich will ja nicht, dass du mich wieder mit Eva Herrmann vergleichst.
Es tut mir leid, das wurmt dich jetzt.
Ja, es hat hart gesessen. Ja.
Nimm den Dagmar Berghoff.
Ja, Dagmar Berghoff ist auf jeden Fall deutlich. Da gibt es ja diesen schönen, ist, glaube ich, das Einzige, warum ich Dagmar Berghoff kenne, diesen wunderschönen Versprecher, ne, im WC-Turnier. Ich glaube, es war sogar Boris Becker oder so, der im WC-Turnier gewonnen hat und sie hat sich nicht mehr einbekommen bis in die Lottozahlen hinein.
Titan. Der Titan ist tatsächlich ein Himmelskörper, auf dem es sogar Leben geben kann.
Ja.
So. Und einer der wenigen in unserem Sonnensystem, bei denen es so sein kann, ist als Eismond sehr, sehr kalt, aber es gibt halt eine Stickstoffatmosphäre und viel Flüssigkeit, also Eis. Und
ja.
Es könnte darunter tatsächlich auch Leben geben. So. Ja.
Mhm.
Hammer gibt Uhura wegen dieser ganzen Ausführungen einen Punkt. Uhura will dann noch einen draufsetzen und philosophiert darüber, dass Linguistik und Ingenieurwesen sehr ähnlich seien, da sie davon abhingen, wie scheinbar voneinander unabhängige Systeme kommunizierten. Das klingt, finde ich, auf den ersten Blick deeper, als es ist.
Ja.
Hängt nicht irgendwie alles davon ab, wie scheinbar voneinander unabhängige Systeme kommunizieren?
Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also ich kann jetzt, ich kann schon nachempfinden, in welche Richtung das geht, weil ich tatsächlich auch während meines Studiums seinerzeit, als ich Informatik und Sprachwissenschaften zugleich studierte, Überschneidungen empfunden und gesehen habe.
Ja.
Ne? Und die gibt es halt auch, ne? Also die Informatik beruht schon auch auf Logikmodellen aus der Sprachwissenschaft, so ein Stück weit, ne? Also man kann Sprachwissenschaften und gerade auch Programmiersprachen, da gibt es schon Parallelen. Aber ob man das jetzt so allgemein sagen kann, wie Uhura das jetzt getan hat, I don't know.
Hammer sagt auf jeden Fall dazu so, ja, laber nicht, mach. Ne? Also er ist davon nicht so beeindruckt.
Ja.
Und Uhura sagt, Herausforderung angenommen.
Hm.
Noch ein kurzer ästhetische Bemerkung zu Uhura. Die hat so ein Kadettenabzeichen der vierten Klasse.
Mhm.
Sternflotten-Delta im gleichen Stil wie die anderen Abzeichen, die auf der Enterprise getragen werden, aber nicht im Stil der Discovery-Insignien, wie Discovery-Kadetten hatten. So. Das ist wichtig, weil wir bis jetzt nur aus dieser Zeit nur Discovery-Kadetten kennen und die Enterprise hat offensichtlich da andere Insignien.
Und wenn du gerade schon bei ästhetischen Hinweisen bist, ne, also diese ersten Minuten hier, das muss ich mal gerade ganz kurz loswerden, diese ersten Minuten auch in Laans Quartier und so, also das ist so, es ist mir lange nicht mehr passiert, es ist mir eigentlich nicht mehr passiert seit TNG, dass ich so das Gefühl hatte, also auch so diese Gänge, die dann gezeigt werden, und da wird noch irgendwer gezeigt, der in irgendeiner Röhre oder in irgendeinem Schacht rumarbeitet und so, also diese ganzen ersten Minuten in diesem Schiff. Ich hatte mal wieder das Gefühl nach langer Zeit, dass ich da gerne wohnen wollen würde. Es sieht so cool aus da alles. Also ich finde diese Quartiere so cool. Ich mag diese Optik, dieses Retro, aber trotzdem irgendwie cozy. Und es ist so, ich fühle mich wahnsinnig zu Hause auf diesem Schiff, habe ich gedacht, als ich da so diese ersten Minuten durch dieses Schiff gelaufen und geflogen bin mit den Kameras. Ich finde das wirklich cool.
Kann ich total verstehen. Und da hatte die Discovery natürlich ein Problem, wenn sie irgendwie so ein experimentelles, geheimes Schiff sein sollte, ne, mit experimentellem Antrieb, Forschungsschiff und sowas. Das ist halt auch nicht so heimisch. Das ist bei der Enterprise so als Flaggschiff irgendwie dann ein bisschen einfachere Sache. Und ich finde auch, es funktioniert ein bisschen besser. Man hat mehr das Gefühl, nach Hause zu kommen.
Total. Also ich hatte tatsächlich in Folge 4 jetzt schon das Gefühl, ich würde gerne da zu Hause sein. Das soll mal jemand schaffen hier, ne?
Gar nicht so cozy geht's dann auf der Brücke weiter. Also, also es ist Starfleet Remembrance Day. Aber Lan, die offensichtlich einen Grund hätte, trägt ihre Nadel nicht.
Mhm. Und fällt das sofort auf, ja.
Fällt sofort negativ auf. Ja. Ne? Una spricht sie drauf an. Ne? Also im Stillen spricht sie drauf an. Aber Lan wiegelt ab und sagt, ja, Vergangenheit ist Vergangenheit. Bla, muss jetzt nicht irgendwie bedacht. Und Una reagiert sehr offen und sagt, ja, deine Verschlossenheit hat Gründe. Vielleicht solltest du mal mit einem Therapeuten sprechen.
Finde ich auch so ein bisschen, also übergriffig würde ich jetzt, also wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich fand es schon sehr forsch so. Ne? Jetzt wissen wir ja offensichtlich, die beiden kennen sich schon länger und offensichtlich vielleicht auch gut genug, dass man das mal anspricht, aber so als auf der Brücke Gespräch, während irgendwie alle drumherum sitzen, so, ey, du trägst keinen Pin, ja, ich will keine Vergangenheit, will das mit der Vergangenheit irgendwie abschließen. Na, vielleicht sollst du da mal mit dem Psychiater drüber reden, fand ich schon irgendwie eine harte Nummer, so.
Ja, aber irgendwie, ich fand's auch ganz gut, also man geht da halt sehr, sehr offen mit Therapie um, irgendwie, und warum da nicht einfach mal so drauf ansprechen irgendwie.
Ne? Ja, absolut, klar. Ja, nee, also an sich finde ich das ja auch vor allen Dingen, ne, für Leute, die sich kennen und die vielleicht sogar sowas wie befreundet sind, genau die richtige Taktik. Ne? Ich fand es noch geil in dieser Intensität, fand ich es bemerkenswert.
Ich finde bemerkenswerter die Antwort von Lan, die dann sagt, ja, ich möchte nicht, dass ein Arzt meinen Kopf versucht zu reparieren, da ist ja nichts kaputt dran. Mhm. Und also das ist so dieser Trend, Offiziere oder OffizierInnen der Sternenflotte verweigern psychologische Unterstützung oder therapeutische Unterstützung.
Das ist sowas, was Kirk hätte sagen können.
Ja, also Kirk, also das war ja eine Zeit, in der überhaupt nicht darüber geredet worden ist, irgendwie eventuell mal dahin zu gehen. Ja. Obwohl, naja, hätte es vielleicht gemacht, aber keine Ahnung, wenn... Miles O'Brien würde das auch ablehnen, so. Ne? Der hat es, glaube ich, auch irgendwann... Ich meine, das... Es gab mal eine Folge, in der Molly irgendwie durch einen Zufall in die Steinzeit irgendeines Planeten geschleudert worden ist und dann irgendwie als erwachsene Person zurückkam. So.
Oh ja, ja. Ganz dunkel kommen da Erinnerungen auf, ja. Und die war so ein bisschen, ja, weiß nicht. Hat die nicht auch Vorwürfe gemacht, irgendwie ihren Eltern oder so?
Nee, Molly war halt total verstört. Also die Folge heißt Time's Orphan. Und dann, Molly war total verstört und dann sagen halt alle, ja, vielleicht sollte die mal wirklich zu einem Psychiater, ne? Mhm. Und O'Brien sagt, ja, nee, finde ich doof, die soll mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, dann wird das schon alles, ne? Und bei TNG sagt O'Brien auch irgendwann, dass er den Job eines Schiffscounselors eh doof findet. Also, ja.
Ja, das zieht sich ja auch so, also gerade was diese Counselor-Nummer und TNG angeht, das zieht sich ja so ein bisschen durch. Also zum Counselor zu gehen, das ist halt irgendwie nicht geil. Das ist lästig. So, ne? Da muss man sich mit diesem Psycho-Scheiß auseinandersetzen. Und es ist auch kein ernstzunehmender Job. So, ne? Also das, auch das wird ja immer wieder gespiegelt. Ne?
Genau. Und über PK müssen wir da gar nicht reden. So.
Ja, genau.
Und selbst in Lower Decks noch wird Miklimo ja immer wieder abgelehnt. Gut, das kann auch an Miklimo liegen, weil er ein bisschen weird ist, so, aber ne.
Er ist schon ein stranger Vogel.
Nicht schlecht. Ja, keine Ahnung. Also ich fände es gut, dass es hier im Prinzip dann doch irgendwie relativ normalisiert wird, dass man über einen Therapeuten spricht und dann ist Laans Reaktion dann tatsächlich so ein bisschen verstörend vielleicht. Und das wäre auch gut, wenn das auch als ins verstörende Licht gerückt wird quasi.
Ja, absolut. Ja.
So, aber jetzt sind alle auf Position, sind im Orbit angekommen. Allerdings gibt es keinen, wie Pike es nennt, Willkommenswagen. Und laut Lieutenant Christina an der Comm ist der Funk auch stumm. Mhm. Und dafür finden sie dann auch schnell einen Grund. Und der braune Zwerg im System ist es übrigens nicht. Bevor wir über diesen Grund sprechen.
Also die Interferenzen, ne? Das war ja irgendwie so. Ne? Ja. Mhm.
Bevor wir über den Grund sprechen, was ist denn ein brauner Zwerg?
Ah. Ach, was weiß ich. Also ein Zwerg ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Zwergplanet, würde ich jetzt annehmen, oder?
Mhm. Also es ist ein Stern.
Ja.
Ja. Also wir müssen jetzt immer erstmal kurz überlegen, was ein Stern ist. Also grob gesagt ist das eine riesige Gas- und Staubwolke im All, ne? Und dann gibt's irgendein Ereignis in der Nähe, zum Beispiel irgendeine Supernova oder sowas. Und dadurch wird diese Wolke instabil. Also da werden irgendwie Partikel in Gang gebracht, mhm, ne? So. Und deswegen beginnt sich das Ding zu verdichten, weil dann bestimmte Partikel sich mit anderen halt anziehen und dann verdichtet sich das immer mehr so. Und durch diese Verdichtung entsteht ein Gravitationskern. So. Mhm. Und diese Gravitation, dann hast du halt mehr Masse in und dementsprechend verdichtet sich dann natürlich immer noch mehr, ne? Weil du diese Gravitation hat dann wieder eine Anziehungskraft, dann das heißt alles, was dann in dieser Gas- und Staubwolke da ist, stürzt dann immer mehr auf diesen Gravitationskern zu.
Mhm.
So. Und deswegen beginnen dann irgendwann Kernfusionsprozesse, bei denen Wasserstoff zu Helium verschmilzt. So. Und wenn das passiert, dann spricht man von einem Stern.
Ach, guck mal an, so einfach ist das, ja.
Ja, also ein Stern ist basically ein natürlich entstandenes Fusionskraftwerk. Also das, was wir auf der Erde eigentlich künstlich herstellen wollen, das ist ein Stern natürlich. So.
Interessant. Deswegen kommt man also drauf, ja. Mhm.
Und weil unsere Sonne ist das beste Fusionskraftwerk überhaupt.
Ja.
Wir können die Energie halt nicht nutzen. Moment, können wir doch. Aber egal. So, unsere Sonne ist dabei so ein Zwergstern. So, und man spricht von einem Stern, sobald 0,07-fache Masse unserer Sonne oder umgerechnet die 75-fache Masse des Jupiters erreicht wird, dann spricht man von einem Stern.
Mhm. Okay. Mhm.
Weil unter dieser Massegrenze keine Wasserstofffusion möglich ist. So. Wenn keine Wasserstofffusion möglich ist, dann kann man von einem roten oder einem braunen Zwerg sprechen.
Mhm. Und selbes das ist dasselbe, System. Ja?
Ja, das ist selbes System, mhm, genau. Es bildet sich ein Kern, der dann wegen seiner Gravitation Materie anzieht und in dessen inneren Fusionsprozesse ablaufen. Aber weil das so eine geringe Masse ist, sind es dann eher Lithium- und Deuterium-Fusion und keine Wasserstofffusion. Und Lithium- und Deuterium-Fusion sind irgendwie, die brauchen wahrscheinlich weniger Energie und deswegen ist es einfach in so einem kleineren Körper auch schon möglich.
Ja, und roter Zwerg oder brauner Zwerg bezeichnet eigentlich das gleiche Phänomen. Das hat nichts noch mit irgendwie einer Farbe zu tun oder irgendwelchen speziellen
Ich glaube, es sind verschiedene Stufen. Also okay. je größer, desto anders wird er bezeichnet.
Ja.
Also im Endeffekt, die Quintessenz daraus, ein brauner Stern ist, grob und ungenau gesagt, eine kleine Sonne mitten im System.
So. Okay.
Das heißt, wir haben hier ein Doppelsternsystem, möglicherweise. Mhm. Dazu aber muss ich gleich noch wieder eine Einschränkung machen. Und Doppelsternsysteme sind mehr als üblich. Also mehr als 70% der bekannten Sternsysteme sind Doppelsterne.
Nur wir sind eine Ausnahme.
Wir sind eine Ausnahme. Wir haben einen Solostern quasi. Mhm. Wir gehören zu den anderen 30%. In Star Trek kennen wir Doppelsterne auch, ne? Also Battle at the Binary Stars zum Beispiel, ne? You remember? So.
Ja.
Also, es ist nicht ungewöhnlich, dass dieses System zwei Sonnen hat. Aber Phinibus Sonne gibt's gar nicht mehr. Die ist kollabiert. Deswegen haben wir da jetzt ein stellares schwarzes Loch. Also, wir haben ein System, in dem in der Mitte ein schwarzes Loch ist und irgendwo noch so ein roter Zwerg oder brauner Zwerg drumherum.
Was natürlich, bei allen Gleichheiten, die du ja eben schon erwähnt hattest zur Erde, ein krasser Unterschied ist.
Eben, das ist total spannend. Gravitationsmäßig macht das eigentlich keinen großen Unterschied. Also außerhalb dieses Ereignishorizontes des schwarzen Lochs hast du gravitationsmäßig zwischen einem großen schwarzen Loch und einer Sonne hast du keinen Unterschied.
Mhm. So.
Du könntest also tatsächlich wohl einen Klasse-M-Planeten in einem System mit einem schwarzen Loch haben, aber es wäre halt da dunkel.
Ja, klar. Und kalt wahrscheinlich auch.
Und kalt. Und das Schöne ist, auf Phinibus 3 ist es ja auch dunkel.
Ja.
Das kann also alles irgendwie wissenschaftlich passen, wobei die Atmosphäre, ob die wirklich in einem System, in dem es keine Sonne mehr gibt, so bestehen kann, keine Ahnung. Aber die Basics, so, dass es ein Klasse-M-Planet ist, der im Prinzip dieselben Maße hat wie unsere Erde,
ja,
das ergibt schon irgendwie Sinn. Und dass es dann da auch dunkel ist, ergibt auch irgendwie Sinn, weil es gibt halt keine Sonne. Ich weiß nicht, ob dieser rote Stern dann oder der braune Stern dann eventuell Licht auf diesem Planeten machen müsste.
Ja, oder vor allen Dingen halt auch, also Wärme wäre ja neben Licht noch ein viel größeres Problem dabei, weil wenn es kalt ist, also auf Planeten, wo es kalt ist, wo die Sonne weiter weg ist, ist es ja dann auch wirklich kalt, also richtig kalt, also kalt, 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 kalt.
Ja, jetzt weiß ich, dass schwarze Löcher auch irgendwelche Strahlung aussortieren oder dass es zumindest da Theorien gibt, aber ob die dann irgendwie diese Strahlung dann auch Wärme erzeugen kann, weiß ich nicht. So, Also es ist ja, ich glaube, Licht ist ja nicht die einzige Strahlung, die Sonne, die Wärme auslösen kann.
Ja. Also Infrarot und so, ne? Aber was weiß ich.
Ja, und so eine Heizung, also leuchtet ja nicht, zum Beispiel.
Die meisten zumindest nicht, ja.
Ja, genau. Also das war jetzt wieder sehr, sehr viel Basic und ein paar Astrophysiker werden sich jetzt gerade die Facepalms, die so holen sich noch ein paar andere Hände irgendwie, um die Triple Facepalms zu machen. Aber ich glaube, so ganz grob passt das schon. Mhm. So, aber das nur, um dieses System zu beschreiben, weil das wird ja später noch wichtig.
Ja. Ne?
Mit diesem schwarzen Loch vor allen Dingen.
Ja, definitiv. Ja, da werden noch Dinge passieren.
Der Grund für die Funkstille ist auf jeden Fall nicht, dass dieser braune Zwerg da ist, sondern dass der Satellit zerstört worden ist. Warum? Unklar.
Mhm.
So. Also machen sie jetzt nach Sternprotokoll Message an die Sternenflotte und Landetrupp, um herauszufinden, was Phase ist da unten.
Und wir sollen keine voreiligen Schlüsse ziehen, sagt Pike. Bitte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wir bleiben erstmal, das Ergebnis offen, ja?
Genau, erstmal alles angucken. Deswegen beamen Una und Laan dann auch mit dem Landetrupp nach unten. Und wir kommen in den Jumpscare-Part der Episode, ne? Weil alles ist verlassen, es sind Kampfspuren zu sehen, es ist dunkel, ne? Wir wissen, schwarzes Loch, keine Sonne, aber keine menschlichen Lebenszeichen, nur irgend so ein Dobermann erschreckt einen Crewman und uns dabei auch so ein bisschen. Ne?
Ja. es ist schon spooky, also ich fand, das ist eine ungewöhnlich ernste Szenerie irgendwie, ne? Also ich fand's wirklich... Also da hat die Episode es schon geschafft, irgendwie ein echt bedrohliches Setting durch irgendwie 3-4 Szenen. Das ist ja nicht viel, man sieht ja auch nicht viel von dem Planeten, aber das haben sie gut umgesetzt, ne?
Ja, für eine Weihnachtsepisode echt gruselig. Also,
ja, true.
Laan findet dann irgendwas und ruft Una und die anderen zu sich. Sie kommen auf einen großen Platz, auf dem dichte Blutspuren zusammentreffen. Offensichtlich der Ort eines Massakers, aber man findet keine Leichen.
So.
Tja, das melden sie dann auch hoch zur Enterprise und direkt danach findet sich im Orbit, setzt sich plötzlich so ein Schiff vor die Enterprise.
Mhm.
Da frage ich mich, haben die denn nicht das System gescannt? Und wenn nein, warum nicht?
So? Ja, vermutlich haben sie es gescannt, ne? Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass die, um die es jetzt gleich gehen wird, andere Signaturen haben?
Nee. Dieses Schiff, was da gerade ankommt, nicht.
Ach stimmt, genau. Nein, dieses Schiff, nein, du hast völlig recht. Dieses Schiff natürlich nicht, ja. Ja, keine Ahnung, wo auch das immer herkommt. Aber vielleicht hatten die Möglichkeit, weil sie haben ja irgendwie, haben die nicht gewartet, um zu gucken, wer das jetzt auch wirklich ist, so, ne? Vielleicht hatten die eine Tarnvorrichtung oder sowas.
Ja, aber keine Ahnung, das war doch irgendwie so ein Transportschiff. Ich habe auch nicht verstanden, das Schiff hat keine Föderationsabzeichen, habe ich mich gefragt, warum nicht?
Ja. Das war irgendein schäbiger Frachter, so, ne? Ja.
Genau, ein Frachter, der eine besondere Eigenschaft hat. Du kannst ihn nicht besonders scannen, aber dass du irgendwie...
Vielleicht zu klein.
Ja, nee, also sie sagen ja auch nachher, dass der bestimmt abgeschirmt ist, aber dass man ihn dann gar nicht sehen kann auf den Scans oder dass man nicht scannt, komisch auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch.
Auf dem Frachter mehrere unidentifizierbaren Lebensformen. Pike beamt den Landetrupp dann erstmal zurück an Bord. Rufsequenzen auf allen Ruffrequenzen. Meine Güte.
Wer ruft denn da jetzt wen? Und in welcher Frequenz überhaupt?
Also, es gibt Ruffrequenzen auf allen Kanälen. So, aber niemand antwortet.
Ja.
Pike, okay, Alarmstufe gelb, Schilder hoch, aber dann plötzlich werden sie gerufen. Und das war dann ein schöner Moment, weil es so ein typischer TNG-Moment ist. Ne? Also es gibt keine Reaktion auf den Ruf, aber dann gibt's doch einen Ruf von dem anderen Schiff und dann gibt's eine kurze Pause. Und diese Pause hat Picard auch immer gemacht.
Ja, stimmt, ja.
Guckt sich dann immer erst ne? und dann so, gut, dann öffne halt so jetzt einen Kanal irgendwie. Und diese Pause fand ich sehr, sehr schön.
Ich fand's auch sehr witzig, ja. Das war auch so ein, wo ich auch gedacht habe, so, ja. Okay, also was könnten wir sonst tun, als diesen Ruf anzunehmen, ne? Aber ja, das fand ich auch einen sehr schönen Moment.
Der Kanal öffnet sich. Wir sehen eine blutverschmierte, aber ansonsten unverletzt gebliebene Menschenfrau, die sich als Professor Thandi identifiziert. Also von der Kolonie auf dem Planeten. Sie entschuldigt sich dann dafür, dass sie nicht früher geantwortet hat, aber sie musste sicher sein, dass es ein Sternenflottenschiff ist.
Mhm.
Und ich frage mich, wie haben sie das jetzt rausgefunden?
Und warum wussten sie es nicht von Anfang an?
Ja, und ist das nicht Also man, wenn die rufen, ist das doch garantiert schon so ein Sternflottencode, oder? Den man dann auf allen Ruffrequenzen ruft, oder? Also dann hätten sie auch sofort drangehen können.
Ja, oder man muss es halt erst durch irgendeinen Computer verifizieren lassen und das geht halt auf alten Frachtern langsamer.
Es sind 386er noch am Start.
Ja, genau. Ne?
Okay.
Wird verifiziert. Ja, okay. Wird verifiziert.
Gut, kaufen wir das so. So, das Schiff ist viel zu voll und die meisten Menschen sind verletzt. Mhm. Also befiehlt Pike die Evakuierung. Problem, der Rumpf ist resistent gegen Strahlung, weil das ein Transportschiff für radioaktives Material war. Also geht Beam nicht. Mhm. Lösung ist dran, Transportröhren. So. Weißt du noch, wann wir die zuletzt gesehen haben?
Nee, ich habe mich auch gefragt, das kommt mir seltsam bekannt vor. Aber ich hab dann kurz drüber nachgedacht, wurde dann aber weiter in die Handlung geworfen. Deswegen habe ich nicht mehr weiter drüber nachdenken können. Und hat dann irgendwie überlegt, ob es in einem Film gewesen ist. Aber nee, ich weiß aber nicht mehr genau.
Für Pike und Spock und Una und so ist das gar nicht so lange her. Das war nämlich in der letzten Folge von Discovery, Staffel 2.
Hm? Ach stimmt, haben die Discovery und Enterprise, waren die verbunden?
Genau, die waren verbunden. Das waren auch so Deep Space Transport Tubes, aber in Discovery sah nicht völlig anders aus. Das waren irgendwie nur so Gerüste und dazwischen waren Kraftfelder. Und hier waren es ja wirklich aus physischem Material bestehende Röhren.
Ja,
irgendwie.
Ja.
Ja. Sahen in Discovery ein bisschen spaciger aus, aber so richtig sinnvoll ist das vielleicht auch nicht, dann nur mit Kraftfeldern darüber zu laufen. Also ich finde das mit diesem richtigen Material hier schon irgendwie ein bisschen vertrauenserweckender.
Vielleicht waren das auch nur so Notfallröhren. Also ja. Die von der Discovery, ich weiß nicht.
Ja, machen wir das. Hatten die keine Zeit mehr? Ich glaube, die hatten noch relativ viel Zeit, oder? Weil die haben ja irgendwie so einen richtigen Crew-Austausch gemacht, oder?
War das am Ende?
Ja, die wollten die Discovery ja irgendwie ganz ohne Crew quasi darin schicken. Deswegen sind die ganzen Discovery-Leute rüber zur Enterprise gelaufen, meine ich.
Weiß ich nicht, ob das knapp war.
Pike fragt Tandy noch, was passiert ist. Und die sagt, ja, Explosion vom Himmel hat die Hauptkolonie zerstört. Und dann haben wir alle ein lautes Klingeln gehört. Aber danach war alles verschwommen. Und Pike wirft dann Spock so einen Blick zu. Der sagt, ja, also ich habe keine Anzeichen von anderen Schiffen oder verbliebenen Warp-Signaturen hier.
Ja.
Ja, und dann sagt Pike zu Thandi halt, ja, alles in Ordnung. Und sein Gesicht sagt, nee, es ist nicht alles in Ordnung.
Ja.
Ja. Gut. Dann sehen wir die Evakuierung über die Transportröhre. Una koordiniert das Ganze mit Lan. Mhm. Thandi dankt den beiden und erzählt noch, dass ein Bauer Regen aus Feuer gesehen habe. Und dann geht sie weiter. Mhm. Und Una und Lan reden dann mal darüber, was die ganzen Erzählungen bedeuten könnten. Also, Klingeln könnte für eine Ultraschallkanone stehen. Mhm. Regen aus Feuer könnte ein Plasmabeschuss aus dem Orbit sein. Und dann rennt noch so ein kleines Mädchen namens Fick durch die Korridore, völlig traumatisiert von Monstern, die kommen. Und Lan fragt, was sie für Monster sie meinte. Und Fick so, ja, die haben meinen Papa geholt und ich habe nichts gesehen, aber die haben so Klickgeräusche gemacht. So.
Ja, das war schon spooky, oder?
Das war sehr spooky. Vor allen Dingen finde ich es dann auch sehr, sehr gut inszeniert, dass Lan quasi so alles aus dem Gesicht fällt und sagt so, oh Gott, Klickgeräusche, ach du Schande. So, ne? Lan weiß sofort, was es bedeutet. Und sie ruft an die Brücke und sagt so, scannt nach polarisierenden EM-Signaturen.
Und bitte sofort.
Und so wie der Ton war, weiß Pike auch, dass er das auch sofort tun muss.
Ja. Ne? Aber das finde ich cool. Also was finde, das ist auch eine Szene, die irgendwie gezeigt hat, wie sehr die sich jetzt irgendwie in kurzer Zeit jetzt schon auch einander vertrauen. So, ne? Also ne, Pike zögert ja keine Sekunde. Ne?
Ja, genau. Weil Pike aber auch dann so ein Typ ist, der sagt, okay, ich vertraue meiner Crew jetzt hundertprozentig, weil was soll ich denn tun? Also ich muss jetzt wirklich mich da committen. Ne? Und wenn die Mist bauen, dann müssen wir halt nachher drüber reden. Und dann haben wir halt Pech gehabt. Aber im Endeffekt, was soll er tun? Er soll jetzt erstmal alles hinterfragen, dann läuft dieses Schiff nicht.
So, ja. Ne? Ja.
Finde ich dann stark. Elektromagnetische Signaturen, die würden ein Hologramm würde die aussenden, das die Sensoren täuscht. Und genau das scheint die Technik zu sein, mit der die Gegner hier sich vor Scans schützen. Mhm. Das gab es auch in Star Trek schon mal bei den Herojen. Mhm. Aber nicht bei den Herojen selber, sondern bei der Beute. Also die Herojen waren ja diese Jägerspezies, ne, die irgendwie immer so Beute gejagt hat. Und diese Beute hatte dann unter anderem die Möglichkeit, so holographische Schutzschilde sich quasi, also so ein Streufeld um sich herum zu aufzubauen, dass sie nicht scannbar waren. Mhm. Und die Voyager hat den Rirochen dann ja irgendwie geholfen oder zumindest irgendwie sich mit da eingeschaltet und dann haben die auch nach polarisierten EM-Signaturen gesucht. Ja. In Enterprise haben wir das sogar auch schon gesehen, dass so ein romulanisches Drohnenschiff Hologramme verwendet hat, um sich zu tarnen. Und in Discovery, in Point of Light, gab es ein Sektion 31-Schiff, das das gemacht hat, ne, da mit dem Georgiou dann unterwegs ist. Also wir haben das schon öfter gesehen, ne? Das ist kein so richtiger Tarnmodus, ne, wie die Romulaner das normalerweise haben, sondern das ist halt einfach ein Hologramm, das die Signatur verwischt.
Ja,
irgendwie. Ja, Spock scannt dann danach und bemerkt eine optische Verzerrung in der Nähe des zweiten Mondes. Lahn schreit, dass die Schilder hochgezogen werden sollen. Pike befiehlt Alarmstufe Rot und Ortega sagt, ja, aber mit den Transportröhren kann ich keine Schilder hochziehen.
Schwierig, ja.
Und Pike so, oh no. Ne? Und dann sieht man auch nur noch Lahn, die in einer Transportröhre, aber Gott sei Dank an der Seite steht, guckt auf ein Sichtfenster und sieht ein sich näherndes Schiff und erkennt, dass die Angreifer der Kolonie die Gorn sind. Und als Una Lahn wegzieht, eröffnet der Gornjäger auch das Feuer und zerstört das Frachtschiff und die Transporterröhre. Und ich muss sagen, ich hatte selten so einen Gruselmoment in Star Trek.
Aber es ist echt, ne? Also ja. ich habe auch gedacht, ne? Also sie haben ja schon häufiger mal versucht, Bösewichte, ja, Feinde gruselig darzustellen, ne? Nicht zuletzt irgendwie die Borg, die ja auch eine Weile wirklich sehr gut funktioniert haben, aber
ja.
Ich finde auch, die machen ja einiges sehr richtig, ne? Und es kommt schon so ein bisschen, deswegen habe ich das am Anfang ja auch gefragt, ne? Es kommt schon so ein bisschen so ein Alien-Gefühl auf, ne? Oder weiß ich nicht, also alles, was wo es um böse Alien geht, die auch in Raumschiffen unterwegs sind, Ich fand's auch, das war eine echte fühlbare Bedrohung, die sie da aufgebaut haben.
Ja, also man hatte hier wirklich das Gefühl, okay, scheiße. So.
Ja.
Und ich kann mich gar nicht mehr an den letzten Moment erinnern, an dem das so war.
Mhm.
Vielleicht ist es sogar sowas wie Balance of Terror, wo wir irgendwie wahrscheinlich noch ein paar Mal drüber sprechen werden in dieser Folge.
Ja.
Irgendwie. Aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das irgendwie bei DS9 oder TNG oder Voyager irgendwie so gut funktioniert hätte mal.
Ja, das ist schon, ja, also so eine Bedrohung wirklich aufzubauen ist gar nicht so einfach, ne? Weil, also ich meine, bei Voyager gab es ja durchaus lebensbedrohliche Situation, also nicht nur in Reset-Button-Folgen, also es gab ja da, die sind ja schon irgendwie, na, also wenn ich da an diese Phase denke, wo sie durch, wo war denn das, auch wahrscheinlich fünfte oder sechste Staffel, wo sie durch den Raum der Borg durch müssen, weil alles andere irgendwie 10 Jahre Umweg oder sowas bedeutet hätte, also sie dieses Gefühl, ne, in dieser ständigen Bedrohung und so, also das ist schon irgendwie auch ein Stück weit rübergekommen, aber ja, ich fand's ja auch bemerkenswert. Also wir sind ja noch nicht gar nicht so lange in der Folge, ne? Wir sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten weit, wenn überhaupt so,
ja,
ne?
Ja, ja.
Und mit den Gorn hat man ja vorher gar nicht so wahnsinnig viel zu tun, also zumindest nicht in dieser Serie, außer in den Erzählungen von Lahn. Und das so schnell so bedrohlich aufzubauen, das ist schon, ja, finde ich auch echt gelungen.
Ich meine, wir haben noch keine endgültige Bestätigung, dass es die Gorn sind.
Nee, das stimmt.
Ist höchstwahrscheinlich, ne? Es ist so ein bisschen nicht mehr zum Kanon passen, weil 2006 wurde die TOS-Folge Arena, wo die Gorn zum ersten Mal auftreten. Ne?
Ja.
Du erinnerst dich, dieses komische
ja.
Kostümwesen, das ja. sich mit, mit Kirk auf Cestus 3 prügelt.
Mhm.
Da wurde in 2006 wurde diese Folge überarbeitet und da wurde dann ein Raumschiff hinzugefügt. Ne? Vorher hat man gar nichts gesehen da. Ne?
Mhm.
Und ja, das ist so ein Ding mit 4 Gondeln, aber sehr symmetrisch und das hier ist ja völlig asymmetrisch. Also es ist dann das passt nicht zu dem Raumschiff, das wir in TOS dann irgendwann 2006 hinzugefügt bekommen haben.
Ja, stimmt, ja.
Muss es natürlich nicht, ne? Also das ist jetzt wieder optischer Kanon, da können wir wieder drüber streiten, ob das wirklich so gehalten werden muss. Aber es ist zumindest dann auch noch nicht hundertprozentig bestätigt, dass es die Gorn sind. Und ich gehe ja davon aus, dass wir die Gorn in dieser Serie niemals sehen werden, ne? Also die Actual Gorn, weil ich glaube, dass wirklich die Gorn zum ersten Mal gesehen werden, das passiert dann wirklich auf Cestus 3 in Arena.
Ja, meinst
bei
du?
TOS. Ja. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir jemals mehr als ein Gorn-Raumschiff sehen irgendwie.
Ja, ich meine, sie können es natürlich einfach neu beschreiben. Ne? Also ich meine, bei allem Oder bei allen Versuchen, das halt in die Gesamtheit hineinzupacken, finde ich, darf Star Trek halt auch schon, wenn es halt eine neue Serie ist, Dinge auch ein Stück weit neu interpretieren, auch wenn sie vorgreifen, also dem Kanon vorgreifen. Also ich finde schon, dass sie das da auch, also dass sie auch jetzt eine andere Reinkarnation der Gorn zeigen dürften, weil es ist halt eine andere Zeit und es ist in einer anderen Zeit entstanden und so.
Ich finde diese Arena-Folge übrigens richtig interessant. Also die ist, man kann sich natürlich sehr, sehr viel drüber lustig machen, über, ja, dieses, über dieses Kostüm.
Ja.
Aber ich habe sie mir noch mal angeguckt. Die Story ist ganz interessant irgendwie. Also die Gorn zerstören da auch eben so einen Außenposten irgendwie oder ja, so eine Kolonie. Sind dann aber weg eigentlich. Mhm. Und dann kommt eine Überspezies, nämlich die Metronen. Mhm. Wie sie in Deutsch auch zumindest genannt werden, Metroids oder sowas, weiß ich nicht. Und die packen dann eben den Gorn-Captain und Kirk auf diesen Planeten und sagen, aber ihr werdet genug finden, um da irgendwie auch Waffen zu basteln oder sowas. Deswegen kämpft jetzt hier und der Gewinner, damit ihr hier mal eure Streitigkeiten sofort erledigt habt. Weil wir haben auch keinen Bock irgendwie auf kriegerische Spezies in unserem Bereich. Das heißt, klärt das jetzt mal und dann können wir wieder wegfliegen. So.
Witzig, okay. Mhm.
Und das Spannende ist dann tatsächlich, dass Kirk und dieser Gorn-Captain auf Leben und Tod kämpfen. Der Gorn ist sehr, sehr langsam, mhm, aber Kirk unterschätzt ihn am Anfang, weil er irgendwie denkt, dass der total untergebildet ist. Mhm. Die Metronen haben es aber so gemacht, dass die sich gegenseitig verstehen, die beiden. Mhm. Also die haben irgendwie einen Universalübersetzer auf diesen Planeten gepackt. Und im Endeffekt schafft es Kirk dann irgendwie Sprengstoff zu bauen mit Schwefel und mit Kohlenstoff oder was auch immer.
Ne? Ja, was auch immer, ja.
So, und schießt dann den Gorn ab, aber tötet ihn im Endeffekt nicht. Mhm. So, der liegt dann da irgendwie zerstört und Kirk hätte jetzt die Möglichkeit, ihm so einen Speer in den Hals zu rammen, aber er macht's nicht. So. Ja.
Und das zeigt natürlich dann auch was über die Spezies Mensch.
Mitgefühl. Ja, aber er wollte es die ganze Zeit tun, so. Und er wollte auch irgendwie nicht verhandeln und er hat die ganze Zeit gesagt, oh, ich kill das Ding jetzt, aber in dem Moment, wo er dann töten konnte, tut er es nicht.
Mhm.
Ja. Ist ganz spannend. Also kann man sich wirklich nochmal angucken, gerade im Lichte dieser Folge hier.
Ja, ja. Auch wenn es natürlich sehr witzig aussieht.
Ja, auf jeden Fall. Aber man hat sich da relativ schnell darauf eingestellt, dass das jetzt halt der Gorn ist und das muss ich jetzt kaufen. So.
Ja.
Ja. Und das ist der Moment hier, wo wir ins Intro gehen übrigens.
Hm? Ach ja, richtig. Guck mal. Stimmt. Ja, das habe ich ganz vergessen, dass wir es noch gar nicht hatten. Ja, Mensch. Es war erst eine Stunde vorbei. Jetzt schon das Intro.
Ja, aber jetzt geht's auch schneller so.
Ja.
Nach dem Intro sehen wir dann Lan, die kurz wieder Flashbacks von ihrem Bruder hat. Dann erlangt sie das Bewusstsein und sieht sofort Chapel, die sie gerade scannt. Rund um sie herum liegen Verwundete. Die Mutter des kleinen Mädchens Fig ist tot. Mhm. Wo Fig selbst ist, keine Ahnung. Auch Una weiß es nicht. Die steht blutend in der Ecke. Und versichert aber, dass es ihr gut geht.
Mhm.
Nicht das letzte Mal in dieser Folge.
Mhm.
Lan verabschiedet sich auf Unas Befehl hin Richtung Brücke.
Ja, wo ich auch gerade ein bisschen Zweifel hatte, dass es der so richtig gut geht, aber offensichtlich rappelt die sie schneller auf, als es im ersten Moment so aussieht, ja.
Genau, offensichtlich ist die wirklich nur kurz aus der Bahn geworfen worden.
Ja.
Wir sehen dann weiterhin Einschläge von Waffen auf der Brücke. Pike ruft Hammer zu, dass der Warp-Antrieb offline ist. Hammer befindet sich aber im Hauptfrachtraum. Der versucht nämlich, diesen Prozessor zu sichern, da der unter Beschuss unsicher ist.
Schwierig, das ist alles schwierig, was also ist, ne. Also angefangen davon, dass ich übrigens so als konstruktiven Vorschlag machen würde, dass für den Fall eines Angriffes sich so eine Transportbrücke einfach schnell absprengen lässt mit einem Knopf, damit man die Schilde hochmachen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, dass man dann so ein Ding hat, was auch noch irgendwie gefährlich werden kann, wenn man angegriffen wird an Bord, das ist natürlich auch irgendwie schwierig, ne?
Das finde ich total schwierig. Also das, ja, mit der Brücke kann ich irgendwie noch verstehen, weil da waren ja auch noch Leute drauf, ne?
Ja.
Und die sind dann schnell da runtergelaufen. Wahrscheinlich kann man die sogar absprengen, aber halt, wenn da Leute draufstehen, dann ist halt auch irgendwie doof so. Mhm. Das mit dem Prozessor, der da unter Beschuss gerät und deswegen ist Hammer nicht im Engineering. Interessante Prioritäten. Also ich kann verstehen, dass dieser Prozessor Hammer sehr wichtig ist, weil, ja, der immerhin das Überleben dieser Kolonie sichert. Allerdings ist diese Kolonie doch offensichtlich auch schon ausgerottet, oder?
Ja, genau. Also ich weiß auch nicht, was dagegen gesprochen hätte, das Ding so schnell wie es geht und solange man es noch konnte, einfach mal nach draußen zu beamen. Ne? Also weil man eh keine Schilde hochfahren konnte, zu dem Moment Prozessor raus, Ruhe. Vielleicht hätte man ihn auch wieder reinbeamen können, wenn man ihn, ne? Also ich meine, das ist ja nicht verloren, das Ding. So, ne? Ja, also keine Ahnung.
Auf der anderen Seite ist die Enterprise so heftig unter Beschuss, dass sie ohne Warp eventuell drauf geht.
Ja, genau. Ja, dann ist der Prozessor halt auch egal.
Und hier ist dann wiederum, also man muss das ja auch nicht alles immer total super finden. So, Pike vertraut auch Hammer dann so und sagt ihm dann nur, ja, dann arbeite aber bitte schnell, weil wir brauchen diesen Warp-Antrieb wieder. So, ne? Und was macht Hammer? Der bringt da buchstäblich Spanngurte an.
Ja, so. Das ist geil, ne? Also, really? Passiert das?
Ich möchte die Ladungssicherheit allgemein mal auf der Enterprise hinterfragen. Warum müssen Spanngurte denn im Gefecht angebracht werden? So, also.
Und warum nicht früher? Und warum hier zum ersten Mal? Also, wenn ich an diese ganzen TNG-Folgen denke, wo irgendwer in irgendeinem so einem Lagerraum ist und wo Transportboxen durch die Gegend fallen, denke ich mir auch so, okay. Erstens gibt's keine Kraftfelder mehr, ja. Also kann man nicht ein Kraftfeld um sowas drumherum machen, ja. Zweitens, warum macht man es nicht sofort, von vornherein, also was auch immer. Also wenn es Spanngurte sind, dann macht's doch von vornherein.
Also die LageristInnen unter euch, sagt doch mal bitte. Also redundante Ladungssicherung, würde ich sagen, oder? Also ein Spanngurt und ein Kraftfeld, das wäre eigentlich redundante Ladungssicherung. Also wenn eins von beiden ausfällt, ist das andere immer noch da, so. Ne?
Ja.
Also der Spanngurt, der im Gefecht angebracht werden muss, schwierig. Ja. Ganz, ganz schwierige Nummer. So. Und vor allen Dingen, warum muss das eigentlich der Chefingenieur machen? Also es ist alles irgendwie
unglücklich gelaufen, sagen wir mal.
Ja, okay. Also, jetzt können wir irgendwie nochmal wieder die Metaperspektive machen. Ja, Hammer und Uhura mussten in die Cargo Bay, weil das Drehbuch sie in der Cargo Bay brauchten, nicht im Maschinenraum. deswegen muss Hammer jetzt hier mit Spanngurten dieses Ding sichern. Ja. Aber gut, inhaltlich müssen wir das heftig hinterfragen. Ja. So, Einschläge weiterhin. Der Bridge Officer, der heißt Suniga, der meldet keine Reaktion auf Rufe. Pike fragt Ortegas, wie schnell sie mit den Impulstriebwerken sind. Mit Schaden an der Steuerbordgondel meldet sie halbe Fahrt. Und er sagt, ja, dann fliegt mein Ausweichmuster. Dann kommt Lan an. Die empfiehlt die Flucht, sagt, ja, Ausweichmuster ist Quatsch, weil wir können eh nicht gegen die kämpfen, weil das sind Gorn. So. Das ganze Ding mit den Überlebenden war ein Köder und deswegen jetzt Flucht und neu formieren. So. Dabei merkt man ihr allerdings das Trauma auch relativ krass an. Sie sieht auch wieder ihren Bruder, ne, auf der Brücke stehen. Und am Anfang versucht Pike noch ihre Panik runterzuspielen, aber sie ist so überzeugend, dass Pike ihr irgendwann dann auch vertraut.
Ja, also es ist natürlich eine schwierige Situation, weil auch Pike wissen muss, nachdem was er jetzt über ihr Leben erfahren hat, so dass das natürlich keine einfache eine einfache Situation für sie ist und wahrscheinlich merkt er ja auch ihre Angespanntheit, ne? So auf der anderen Seite ist sie jetzt quasi diejenige an Bord mit der größten Expertise, ne? Und naja, was machst du dann da halt, ne? Also dann vertraust du halt auch erstmal, ne?
Ja, was macht man da im Vorfeld, solche Leute mal zu einer Therapie schicken? Also
ja, auch das ist natürlich keine total doofe Idee, ja.
Ja. Aber gut, jetzt ist sie halt tatsächlich die mit der Expertise und die mit dem größten Trauma zusammen und das ist für Pike natürlich eine schwierige Situation. Er geht aber erstmal darauf ein und macht dann einen neuen Plan. Er sagt, ja, wir verstecken uns jetzt im braunen Zwerg, also nahe im Ereignishorizont des schwarzen Lochs. Und Spock sagt so, ja, aber also dieser braune Zwerg, ne, der hat ja auch schon eine zentrale Masse und die ist schon auch so hoch, dass er das Schiff zerquetschen könnte. Wir könnten uns in der Gaswolke drumherum verstecken. Dafür müssen wir aber die gesamte elektrische Leistung reduzieren. Also keine Sensoren, keine Kommunikation, keine Abschirmung. Ist das ein kluger Move? So, fragt Spock grundsätzlich mal in den Raum.
Finde ich auch durchaus eine Frage, die man stellen kann. Und die Antwort überrascht ja dann erstmal, finde ich, so für einen Moment, weil irgendwie alle sagen so, yay, yo, cool, yeah. So,
ja, alle nicht, ne? Also, ich glaube, hier Ortegas ist die ganze Zeit so, Alter, was?
Ja, genau, die ist eh so ein bisschen so, ne, so, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Ja, genau. Okay, dann fliege ich da halt auch.
Ich finde, Pike hat ein Argument, ne? Der sagt, ja, die Gorn müssen das auch machen. So.
Ja, klar, absolut. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Argument, aber es ist erstmal ein Wagnis, weil du bist halt ungeschützt, blind, im Nichts. Und ja, du kannst darauf vertrauen, dass dein Gegenüber ähnlich unterwegs ist. Aber was ist, wenn nicht?
Also ich Ich hatte da irgendwie jetzt schon wieder sehr, sehr starke Zorn des Khan-Vibes, weil ich meine, dass die auch in den Mutara-Nebel gefahren sind mit diesen ganzen Einschränkungen und dann Kirk damals gesagt hat, ja, wir haben die ganzen Einschränkungen, aber Khan hat die dann auch. Deswegen, ich glaube, das war auch so eine kleine Anspielung darauf, dass Pike hier so handelt, wie Kirk es später mit Khan machen würde. Weiß ich nicht.
Ja, es, also ne, die Parallelen, die bieten sich ja irgendwie die ganze Zeit an mit Khan an auf der Brücke, Entschuldigung, Lan auf der Brücke.
Ja, stimmt. Also das auf der einen Seite, ne, Lan ist jetzt auf der Brücke der Enterprise und auf der anderen Seite haben wir halt irgendwie so ein, später dann auf jeden Fall so ein U-Boot-Kampf, der dann sehr, sehr sich irgendwie an Balance of Terror oder an Zorn des Khan orientiert irgendwie. Ja. Übrigens schön, wie Spock hier die ganze Zeit Sensors betont. Also Mariner hätte das sehr gefreut. So,
ne? Ja, ja.
Sensors. We've got, don't got sensors.
Das sind was anderes als Sense-Ears.
Ja, genau. So, Pike wendet sich jetzt an Lan, die jetzt wieder die Nummer 1 spielen soll. Mhm. Er fragt, ob sie zustimmt und sie sagt, ja, mache ich. So, klar. Ohne zu zögern.
Ja. Ne?
Und Pike befiehlt dann vollen Impuls, wenn Spock das Zeichen gibt, das Gorn-Schiff schießt weiter auf sie, während sie in die Wolke manövrieren. Spock sagt, ja, die Krankenstation ist gerade direkt getroffen worden und auch die Cargo Bay. Und wir erinnern uns, da waren sinnloserweise Hammer und Uhura gerade.
Wichtig, so. Sinnloserweise, das ist ganz wichtig, ja.
Ja, und wir sehen dann auch, die haben einen direkten Treffer bekommen. Uhura kommt auch wieder zu Bewusstsein. Hammer ist verletzt worden, seine Hand ist unter einem Frachtcontainer eingeklemmt worden.
Ja. Mhm.
Auch hier wieder Ladungssicherheit, anyone?
Nee.
Die Hand ist gebrochen. Uhura will ihn wieder zur Krankenstation bringen, aber die Tür ist versperrt. Mhm. Und nebenher noch ein kleines Problem. Die Kühlsysteme des Luftfilterprozessors versagen jetzt. So.
Wenn immer nur ein Problem nacheinander gekommen würde, ne? Das wäre ja, das wäre doch ganz praktisch. Genau.
Also, doof. So. Woran ist diese ganze Situation bis jetzt gescheitert? Sie hatten keine Koordinierungskonferenz. Sie waren nicht im Bereitschaftsraum.
So. Auf jeden Fall, ja, genau. Das ist natürlich ein Riesenproblem.
Deswegen gehen sie jetzt mal in den Bereitschaftsraum. Also, Pike, Lan, Spock und Ortega sitzen da zusammen. Hammer, Uhura und M'Benga sind per Zoom dazugeschaltet.
Ja.
Also, offensichtlich droht der Prozessor zu explodieren. Unschön. Ne? Hätten sie die Spanngurte mal früher befestigt, dann wäre das alles nicht passiert.
Ja.
Hammer glaubt aber, dass er genug Zeit hat, um das Ding zu reparieren. Der Warp-Antrieb muss so lange warten, denn Beamen geht eh nicht und die Tür muss händisch aufgemacht werden. Das heißt, jetzt haben sie wirklich keine Option mehr, weil Hammer kommt nicht mehr aus diesem Frachtraum raus.
Mhm.
Das heißt, gut, dann kann er halt auch nicht an Warp-Antrieb arbeiten, deswegen muss er jetzt diesen Prozessor da reparieren.
Ja, weil ein Warp-Antrieb Antrieb nützt halt auch nichts, wenn das Schiff in die Luft geflogen ist.
Genau. Also doppeltes Problem.
Ja.
Nächstes Problem, Pike ist warm.
Riesenproblem.
It's getting hot in here.
So,
Spocks Begründung ist, das aufgeladene Gas im Umfeld beeinflusst die Klimasteuerung des Schiffs.
Ja. Es ist auch so ein bisschen so, als würden sie auf Kommando plötzlich anfangen zu schwitzen. Ne? Pike sagt das, fupp. Umschnitt, alle haben plötzlich Schweiß auf der Stirn stehen.
Ja, aber das Geile ist, das hat ja überhaupt keine Bewandtnis mehr. Es ist ja völlig egal. Das Einzige, was es uns bringt, ist Schweißstirne.
Ja, so. Stimmt. Ja, ist richtig.
Und das
ja.
ist eigentlich gut,
ja.
weil genau die wollen wir haben in der Situation.
Ja.
Ne? Also wir brauchen diese Stimmung irgendwie. Andere Systeme sind sogar komplett offline. Übrigens auch die Krankenstation. Deswegen muss ein Banger jetzt Triage machen. 9 Leute sind schon bestätigt tot.
Mhm.
Die Vorräte der Krankenstation sind zerstört worden und der Replikator funktioniert nicht.
Also es ist wirklich eine beschissene Situation. Das kann man mal festhalten. Die sind echt in der Krise da. Ne?
Die sind total in der Krise, genau. Also und ja, 9 Leute sind schon tot. Also das ist jetzt auch gar nicht mal so wenig. Ne? Wenn wir denken, waren das letzte Mal in Star Trek so viele Leute eines Föderationsschiffs am Stück gestorben sind, weiß ich auch nicht so.
Ja, ja, das ist krass. Ja.
M'Benga hat auch noch eine Message von Una. Die sagt wohl weiterhin, dass es ihr gut geht. Sie ist aber jetzt mal auf dem Weg zur Krankenstation.
Mhm.
Immerhin.
Immerhin das, ja.
Ja. Und dann schaltet sich M'Benga auch wieder aus, weil ich meine, er ist in einer Triage-Situation, er muss jetzt auch nicht lange irgendwie bei diesem Zoom-Meeting dabei sein.
Mhm.
Dann gehen wir auf die entsprechende Krankenstation. Da kommt Una jetzt an und bricht sofort zusammen.
Mhm. Geht dir vielleicht doch nicht so gut?
Genau. Mehrere tiefere Stichwunde mit Granatsplittern drin. toxisches Aushalten von Una hier irgendwie?
Ja, so? Weiß auch nicht so genau. Also wir wissen ja, dass sie da wirklich auch andere Fähigkeiten hat, so, ne? Also dass sie das wahrscheinlich auch gut kann, aber ich weiß auch nicht genau, to what cause, also warum sie, ja, sie wollte wahrscheinlich keine, also vor allen Dingen halt verhindern, dass Lan sie jetzt in die Krankenstation bringt oder sowas, ne, also, keine Ahnung.
Ja, aber dann muss sie nicht im Banger vorher noch sagen, dass es ihr gut geht,
naja, keine Ahnung. Allerdings, ja.
Naja, jetzt brauchst du eigentlich eine OP, aber ohne Technik wird es schwierig. Banger erinnert sich daran, dass Chapel an archäologischer Medizin interessiert ist und fragt, wie gut sie im Nähen sei. Ah. Chapel sagt nur, ja, Asses. Also Asse quasi, ne? Also Aces heißt
ja. es. Nicht, keine nicht Asses. Aces. Asses.
Aces, genau.
Ersche.
Fand ich wieder einen schönen Verweis eigentlich, ne, den man irgendwie verstehen muss. Aber wir verstehen ihn natürlich, weil wir ja What Are Little Girls Made Of geguckt haben. Und Roger Corby, also Chapels Verlobter, wird da oft als Pasteur der archäologischen Medizin bezeichnet.
Mhm.
Das heißt, Chapel hat ein Interesse an archäologischer Medizin, natürlich auch, weil sie ein Interesse an Roger Corby hat.
Mhm.
Oder sie hat ein Interesse an Roger Corby, weil sie ein Interesse an archäologischer Medizin hat.
Unklar.
Tomato, tomato. Ja, wir gehen zurück in den Konferenzraum. Der Phaser ist unbrauchbar. Das ist natürlich auch schlecht,
ja, ne,
weil sie sich ja grundsätzlich noch im Gefecht befinden.
Alles Torpedo, ist kaputt, meine Herren. Echt,
Torpedo Bay ist auch getroffen worden. Sie haben aber noch einen Photonentorpedo. So. Problem, den darf man nicht nutzen, weil sie zu nah am braunen Zwerg sind und deswegen die Steuerung nicht funktionieren würde.
Aha.
So, Ortegas ist endgültig verzweifelt und sagt so, ja, aber gut, dann können wir nicht mal drüber reden, ob das jetzt überhaupt, also sind das jetzt die Gorn, ne, weil ich meine, die Gorn hat noch nie jemand gesehen, ja, haben wir jetzt Angst vor dem Boogeyman oder was?
Ja.
Ne? Das erinnert mich wieder an Balance of Terror, weil da ging es ja um die Romulaner ähnlich, ne, die hat ja auch noch nie jemand gesehen vorher,
ja,
ne? Man wusste immer nur, ja, die gibt's irgendwie und die hatten auch irgendwie schon mal Angriffe gemacht, offensichtlich, aber niemand weiß, ob es die wirklich so gibt.
Ja,
ne?
Ja.
Bei den Ferengi war es auch so, bevor die in TNG in The Last Outpost quasi gesehen worden sind. Ne? Mhm. Da waren auch mal so Gerüchte über die und man wusste nicht so richtig was.
Ja, das war dann eine eher enttäuschende Begegnung quasi, was die Spookiness angeht, ja.
Ja, mit diesen Peitschen, ne?
Ja, ja, genau. Das war erste Staffel ist das, glaube ich, sogar, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Als eine der ersten Folgen sogar. Ja. Eine der ersten Folgen. Das ist ganz schön, weil im Prinzip Lans Erinnerungen sagen auch, dass die Gorn andere empfindungsfähige Arten fressen. Und in Mission Farpoint sagt Picard das implizit auch. Die Ferengi tun das auch.
Mhm.
So, ne? Weil er sagt irgendwie zum Administrator der Farpoint-Station, ich hoffe, die Ferengi finden dich genauso lecker wie ihre früheren Mitarbeiter. So.
Ja, können wir uns das bei Quark gar nicht so richtig vorstellen, aber es ist vielleicht auch eine andere Evolutionsstufe.
Genau, also es ist sehr, sehr viel passiert dazwischen offensichtlich.
Ja.
Chronologisch gesehen werden die ersten Erwähnungen der Gorn übrigens im Kanon ein Orion-Händler, der das Archer vor 105 Jahren in Bound erzählt. Ne? Das Getränk, was er ihm jetzt reicht, entstammt der Gorn-Hegemonie.
Ah was, okay.
Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, Ortegas sagt, ja, den hat noch nie jemand gesehen und Lan sagt, doch, ich.
Mhm.
Und obwohl die nicht übernatürlich gewesen sind, hielt Lan sie für Monster. So. Man könne da auch nicht irgendwie sagen, dass die gut sind. Hm. Ne? Die sind einfach böse.
Das ist nicht immer eine schwierige Aussage, weil wir ja irgendwie gelernt haben, dass nichts einfach nur böse ist, sondern dass natürlich es auch irgendwie, weiß ich nicht, es gibt, also die Natur ist halt manchmal grausam so, ne? Aber es dann ein per se böses Handeln zu unterstellen, finde ich immer irgendwie schwierig. Natürlich das, was Laan da so skizziert, klingt jetzt nun wirklich nicht so richtig freundlich, so, ne? Und vielleicht brauchen wir das jetzt auch gerade mal. Vielleicht brauchen wir jetzt auch irgendwie so einen ganz stereotypen Black-White-Feind, bei dem man nichts Sympathisches findet. Aber ich fände es irgendwie ganz spannend, wenn man das vielleicht doch noch irgendwann ein bisschen auflösen könnte.
Ja, also ich find's wichtig, dass man das tut, oder?
Ja.
Also ich meine, wir reden viel über Speziesismus, der irgendwie im modernen Star Trek, den es nicht mehr so gibt, ne, dass wir keine Spezies mehr haben, die per se das oder das ist irgendwie. Ja.
Und dass Lan das so empfindet, ist ja auch irgendwie klar aus ihrer Position heraus, so, ne? Und wenn sie das erlebt hat, was sie da erlebt hat, so, ne?
Ja, aber dann soll sie nicht erzählen, dass sie keine Therapie braucht. Also, sorry.
Ja.
Ich hoffe, dass das noch irgendwann aufgelöst wird. Mhm. Star Trek ist eigentlich, finde ich, weiter. Wir haben keine Spezies mehr, die per se böse ist. Wir haben RomulanerInnen, die sich einem internen Widerstand anschließen und sich in der Zukunft mit Vulkan wieder vereinen. Ja, wir haben KlingonInnen, die unterschiedlich agieren, die nach Frieden streben, teilweise auch mit Traditionen brechen wollen. Also Worf oder so.
Ne? Ja.
Wir haben Ferengi in der Sternenflotte. Aber die Gorn sollen einfach nur böse sein? Keine Ahnung. So.
Ja, vermutlich nicht. Ja. Cardassianer also, wäre noch so ein Ding.
Ja, aber auch die Cardassianer sind irgendwann in der
ja
Zukunft.
Auch so ein Beispiel, ja.
Ja, vielleicht wird irgendwann die Gorn, also, aber bei den Cardassianern ist ja irgendwie bei DS9 auch so, dass der zwischendurch auch so diese Familienbande bei den Cardassianern gezeigt wird, wie toll die sich um Familie kümmern und so.
Ja, stimmt also, schon, ja.
Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht wird irgendwann die Gorn-Hegemonie ein bisschen näher beleuchtet, die Beweggründe erklärt, wird es vielleicht einen Friedensvertrag geben. Strange New Worlds kann das nicht machen.
Nee, stimmt, das ist schwierig, ja.
Ja, aber keine Ahnung. Wir haben den Erstkontakt ein paar Jahre später mit Kirk und dem Gorn-Captain auf Sestus 3. Ja, also vielleicht die Serie, die dann da kommen mag, die Post-Voyager-Serie oder Discovery oder irgendwas, muss dann damit mal aufräumen mit dem Speziesismus irgendwie, glaube ich. Aber du hast natürlich recht, es hilft uns hier irgendwie für die Spannung auch. Ne?
Ja, ja, es ist halt so, so formlose, einfach böse Wesen, die bringen halt erstmal Spannung. Wie hieß denn diese Spezies nochmal hier? War das 8472, genau. Das ist ja auch so ein Beispiel eigentlich, ne? Für so eine, also erstmal nicht greifbare Geschichte so, ne?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die werden uns gar nicht richtig gezeigt, oder?
Nee, ich glaube auch nie, ne?
Ja, diese stammen ja auch irgendwie aus einer anderen Sphäre oder sowas oder einem Subraum, aus dem Subraum oder so.
Ja, aus dem Subraum, glaube ich, genau, ja.
Ja, Voyager-Fans, vereinigt euch in den Kommentaren hierunter.
sie werden uns gezeigt, sehe ich hier gerade.
Lan fragt, ob die anderen jemals Augen gesehen haben, die gleichzeitig tot und hungrig sind. Hast du schon mal Augen gesehen, die gleichzeitig tot und hungrig sind?
Meine nach einer Frühschicht.
Jeden Tag im Spiegel.
Jeden Tag im Spiegel, genau.
Ja, Lan betont, dass die Menschen für die Gorn nur Beute waren, nur wandelnde Futtersäcke. Sie korrigiert Ortegas Vermutung, indem sie sagt, dass viele Menschen die Gorn gesehen haben, nur keiner von denen lebt mehr,
ja.
Um davon zu erzählen. Und Pike beendet dann das Treffen und sagt, ja, seid mal wachsam und kreativ, sei die Besten der Sternenflotte.
Wenn das seid ihr halt. Ja.
Genau. Mhm. Und durch Zusammenarbeit überleben wir. Also schönes Ding, ne? Mhm. Bemerkenswertes Meeting. Eigentlich wird erstmal nur unwidersprochen Hass ausgekippt. natürlich als Warnung, aber irgendwie hätte ich mir bei aller Liebe irgendwie jemanden gewünscht, der das ganze Ding schon im Meeting differenziert.
Ja, oder dass in dem Meeting irgendwas beschlossen wird, ne? Aber ich meine, das ist jetzt erstmal so, man kehrt so die Lage zusammen und geht wieder auseinander, ohne zu wissen, was man jetzt eigentlich so richtig tut, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich meine, seid kreativ und wachsam, ja, okay, gut.
Ja, gut, aber das Meeting war dafür da, um Informationen auszutauschen, das kann ich irgendwie schon verstehen. Aber also ich fand's krass, wenn du diese Arena-Folge guckst und hier Lans Aussagen siehst, ne?
Ja.
Lan sagt, the Gorn trigger a primitive ancient terror in warm-blooded species. Also, die Gorn triggern in uns direkt eine Angst. So,
ja, ja. Mhm.
Eine tief sitzende alte Angst quasi. Und das ist ein mehr oder weniger 1:1 Kirk-Zitat. Kirk am Anfang von dieser Arena-Folge, nicht am Ende, wo er so ein bisschen geläutert ist und sagt, ja, das sind vielleicht auch nur irgendwie besondere Wesen oder sowas.
Ja.
Nee, am Anfang, wie die meisten Menschen, scheine ich eine instinktive Abneigung gegen Reptilien zu haben, sagt er da. Auf Deutsch. So.
Ja.
Also im Prinzip genau dasselbe. So.
Rassismus, ja.
Ja, Speziesismus, genau. Mhm. Also ja, genau.
Ja.
Ja, ja, schwierig. So. Die anderen gehen, Pike bittet Lan dann, einen Moment zu bleiben. Und sagt so, hör mal, wie geht's dir eigentlich? Und Lan sagt, völlig egal, der Feind kümmert sich auch nicht darum. Ne? Und Pike gibt ihr dann tatsächlich zumindest eine kleine Lektion. Ne? Mhm. Aber meiner Meinung nach zumindest teilweise die falsche. Ne? Weil Pike sagt ihr, ja, du sollst aber jetzt Hoffnung verbreiten, weil ansonsten ist sowieso alles verloren. Ich hätte zumindest dann noch hinzugefügt, dass blinder Hass definitiv nicht lösungsorientiert und sicher auch nicht Starfleet ist. Ne? So.
Ja, definitiv, ja.
Und da kommen wir wieder zurück zum Anfang der Episode, Lan will nicht zur Therapie. Ja.
Ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht der Zeitpunkt, aber klar, hier, spätestens hier merkt man, dass sie irgendwie was zu verarbeiten hat. Es ist vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt für Kirk, das jetzt hier, für Pike das jetzt hier anzusprechen. Ne? Ich finde schon okay, dass er das jetzt gerade einmal dosiert irgendwie mal so durchblicken lässt, so nach dem Motto, hör mal kurz so ein bisschen in dich hinein und merk vielleicht auch selber, was gerade bei dir passiert und fang mal damit an, dass du vielleicht hier nicht nur Angst und Schrecken verbreitest, auch wenn ich verstehen kann, warum du das tust, aber das können wir gar nicht gebrauchen. Ich finde, das ist ein wichtiger erster Schritt so an der Stelle und es ist vielleicht auch der wichtigere Schritt zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal auf die Crew und das Crew-Gefühl gucken, damit Ortegas nicht noch mehr Sorgenfalten bekommt.
Ja, genau.
Und in einem zweiten Schritt kann man dann vielleicht, wenn man das überlebt, auch nochmal miteinander sprechen und sagen, so, ne, also was man da schon gemerkt hat, du warst ein bisschen negativ schon irgendwie, vielleicht muss man da nochmal ansetzen.
Ich finde nur, Lans Reaktion ist auch nicht besonders hilfreich. Sie sagt dann irgendwie, ja, ich nehme dann wohl Anpassungen vor, aber ich mache dir klar, ich werde die Crew nicht anlügen. Und bei Pike siehst du echt im Gesicht so, ja, du hast jetzt auch nicht verstanden, was ich dir gerade gesagt habe. Die besten Wunder werden aus der Wahrheit geboren, sagt er. Das ist echt auch ein Diplomat, ne, der Mann, so.
Ja, schon. Also ich glaube, irgendwie kriegt er das mit der Crewführung ja relativ gut hin, so, ne? Und vielleicht ist es das, dieses dosierte hier und da immer mal wieder einwirken an den richtigen Punkten und vielleicht ist es jetzt gerade einfach auch nicht der richtige Zeitpunkt, da ein bisschen tiefer zu gehen, so, ne?
Lan steht auf jeden Fall am Anfang ihrer Charakterentwicklung.
Ja.
Da muss noch sehr, sehr viel Wasser den Rhein hinunterlaufen.
Ja.
Ich habe gerade überlegt, gibt's da irgendeinen Fluss oder sowas?
Hier, die Boote heißen doch die Schiffe heißen doch. Ihr Schiff hieß doch hier Sound, wie hieß es?
Da muss noch viel Wasser in den Puget Sound zurücklaufen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein See ist oder sowas.
Gut. Sie hat auf jeden Fall kein Wasser laufen im Kreis halt oder so.
Sie kann auf jeden Fall auch sonst nicht helfen, weil sie sich wohl traumabedingt auch an nichts erinnert und das wird abermals gezeigt, indem sie ihren Bruder hinter Pike stehen sieht.
Ja. Also wir wissen auf jeden Fall, dass es allerhöchste Zeit wird, nach dieser Folge für Laan sich damit zu beschäftigen.
Hoffentlich. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in den Frachtraum. Hammer kann mit seiner kaputten Hand keine Reparaturen vornehmen, deswegen muss er jetzt wohl oder übel teamfähig werden. Er leitet Uhura jetzt durch die Reparaturen. Im Gegensatz zu Laan hat Hammer hier schon relativ früh seinen Redemption-Arc.
Ja.
Wir sind in Folge 4.
Ja.
O'Brien musste seine Du kannst nicht alles alleine machen Folge, glaube ich, erst in Staffel 4 bekommen. Also in Staffel 4, ne, so, wo er irgendwie, glaube ich, in Urlaub fahren will oder auf den Planeten fahren will oder sowas. Und dann muss er vorher noch irgendwie eine Trippelschicht machen, damit er alles irgendwie gebacken bekommt, anstatt sich auf andere zu verlassen. So, Hammer macht das hier in Folge 4.
Ja, ist halt die Frage, wie nachhaltig es sein wird, was er da jetzt erlebt. Ne? Aber nehmen wir es erstmal als positive Entwicklung. Zwangsläufig, also gezwungenermaßen positive Entwicklung.
Ja, und merkt ihr das hier mal, ja? Okay. Also.
Ja.
Ist in Ordnung. Pike kommt zurück auf die Brücke. Spock präsentiert ihm sofort eine Idee. Das Gorn-Raumschiff bewegt sich in Rotationsbewegungen um den braunen Zwerg, deswegen entsteht Corioliskraft, so.
Ja.
Und die verursacht Schwingungen in der Atmosphäre, die atmosphärischen Sensoren aufnehmen können und der Computer dann interpretieren. So könnte man den Standort des Gorn-Schiffs ohne Primärsensoren erkennen.
Okay.
Ja, ich könnte jetzt einen langen Ausflug machen, aber die Corioliskraft ist super schwierig zu beschreiben. Die kennst du aber.
Ja.
Also ganz, ganz grob. Das ist garantiert jetzt auch wieder zu simplifiziert. Wenn etwas aus einer Drehbewegung herauskommt, dann bewegt es sich, obwohl eventuell gerade abgeworfen, zu einem gewissen Grad weiter in Richtung der Drehbewegung.
Mhm.
Also keine Ahnung, du stehst auf einem sehr, sehr schnell sich drehenden Karussell.
Ja, ja, springst runter und...
Und wirfst einen Ball in eine Richtung. So.
Ja.
Und der fliegt dann nicht gerade weg, sondern bewegt sich ein Stück weit in Drehrichtung des Karussells mit.
Ah ja, okay.
Und das ist Corioliskraft.
Verstehe.
Beziehungsweise das bewirkt die Corioliskraft. Und dadurch kann man dann eben auch so Verdrängung von irgendwas sehen in diesem Nebel und deswegen ergibt das schon irgendwie Sinn. Und jetzt beginnen die U-Boot-Szenen. Ne? Mhm. Das Schiffssignal wird jetzt als eine Art Sonar dargestellt und Spock nennt dieses Sonar dann auch Vinci 7, ne? Nach Leonardo da Vinci. Mhm. Sie entdecken auf jeden Fall, dass das Gorn-Schiff direkt auf sie zufliegt. Und Ortegas wird sofort wieder panisch.
Ne? Also nicht völlig zu Unrecht.
Ja. Will auch gerne ausweichen, aber Pike und Laan mahnen zur Ruhe und dann fliegen die Gorn tatsächlich direkt vorbei. Jetzt will Pike angreifen, lässt einen Torpedo scharf machen und Spock so, du weißt, dass wir den nicht steuern können, ne? So. Pike weiß das, der will ihn einfach auf die Gorn drauffallen lassen. Übrigens ist mir an dieser Stelle aufgefallen, dass Pike Ortegas mit Vornamen anspricht. Sagt so, ja, Erika, bring uns da drüber oder sowas. Ne?
Stimmt, ja, ja.
Ist jetzt nicht total ungewöhnlich. Giorgio hat Burnham zum Beispiel immer Michael genannt. Ja. Und ich meine auch im Ohr zu haben, dass Picard zwar meistens den Rang gesagt hat, aber durchaus auch mal so ein Will, Deanna und Beverly und so weiter.
Ja.
Aber irgendwie ist mir das hier aufgefallen, dass Pike hier die Ortegas, die Erika nennt.
Ja.
Es klappt auf jeden Fall.
Ja.
Sie lassen, wegen Ortegas Flugkünsten klappt das, sie lassen diesen Torpedo auf die Gorn drauffallen.
Bisschen Star Wars hier, ne? Ja.
Stimmt. Ja. Ja. Das Problem ist, die Gorn hatten das durchaus mit einberechnet. Das Schiff war ein Bauernopfer, um den Standort der Enterprise zu finden.
Ups.
Und sofort meldet das Impro-Sonar drei weitere Signale und eins davon ist ein Borg-Zerstörer, wesentlich größer als der gerade zerstörte Jäger.
Ja.
Und ich finde der nächste wirklich gruselige Moment. Also wie Mutara-Nebel, nur in wirklich gruselig irgendwie.
Ja, vor allen Dingen, weil es halt so jetzt auch eine wirklich bedrohliche Größe annimmt und die Situation einfach sich nicht geändert hat für die Enterprise. Die ist ja immer noch am Boden so, ne? Und hat ein Torpedo weniger. Also
hat null Torpedo jetzt. Weniger und haben sich gerade quasi enttarnt.
Ja.
So. Also alles nicht so cool.
Mhm.
Ja, jetzt stehen die Chancen also 3-1 und La'an schlägt wieder mal einen Rückzug vor. Spock sagt, ja, fände ich auch schlau, aber außerhalb dieser Gaswolke sind wir sichtbar und haben keinen Warp-Antrieb und weiter irgendwie in diesen braunen Zwerg rein würde das Schiff zerstören. Und Pike so, ja, gute Idee, dann lass genau das machen. Ja, vor allen Dingen Ortegas wieder so. Hat Spock nicht gerade gesagt, also, dass das nicht geht so? Ne? Und Pike so, ja, aber das würde ja auch den Gorn passieren. Mhm. Und ich vertraue auf die Enterprise. Also, es ist schon wieder eine Parallele zu einer Diskussion in Wrath of Khan, ne, mit Savik und Spock, ne? Also, da auch irgendwie, ja, wir führen die Enterprise in den Mutara-Nebel und die Reliant muss das jetzt auch aushalten und sowas. Aber es ist irgendwie schon magisches Denken gegen Wissenschaft, ne? Also,
Ja, oder die wissen halt irgendwie, an dem Punkt können sie es halt irgendwie nicht wissen, ne? Also woher soll Pike in dieser Situation wissen, dass das Gorn-Schiff das schlechter aushält als die Enterprise? Das ist wirklich so, keine Ahnung.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an so Teile des Bundestags, wenn der wissenschaftliche Dienst irgendwas empfiehlt und die sagen, ja, aber vielleicht ist es auch anders.
Das wird schon halten. Ja.
Ach, schwierig, keine Ahnung.
Oder halt auch dieses U-Boot-Topos am Ende, ne? So, ja, unser U-Boot, das hält es aus, das ist gar kein Problem, das ist ein gutes deutsches oder was auch immer, gutes amerikanisches, je nachdem, wo der Film gerade spielt, ne? U-Boot, das passt schon. Wir sinken noch ein bisschen tiefer und die anderen explodieren vorher, ne?
Aber es klappt ja bei das Boot auch.
Es klappt bei das Boot auch, aber es war halt auch ein gutes deutsches U-Boot, ne?
Oh Gott. Sie versuchen dann zumindest die Verluste zu minimieren. La'an analysiert nämlich, die Lower Decks würden als erstes Schaden nehmen und Pike, na gut, dann alles unter Deck 20 räumen. Wie viel Decks hat denn so ein Constitution-Class-Schiff?
Offensichtlich mehr als 20.
Es ist schwierig. Ich habe wirklich lange gesucht und gesucht. Also es gibt kein wirkliches technisches Handbuch für die Enterprise ohne blödes A bis D.
Ja.
Laut Star Trek 5 hat die Enterprise A 78 Decks, die ja auch Constitution Class ist.
Ja.
Das ist aber eine sehr, sehr krasse Ausnahme, weil an allen anderen Stellen steht irgendwas zwischen 22 und 24 Decks. So. Also, keine Ahnung. Ich hatte irgendwann auch unsere Schattenredaktion mal gefragt und die sollte man ein bisschen recherchieren und die haben dann auch recherchiert und irgendwie gab es unterschiedliche Aussagen. Also Memory Alpha sagt, glaube ich, 22 Decks, dann gibt's aber Wikipedia sagt 23, dann gibt es irgendwie manche so, ja, es sind 23 Decks, aber es gibt ja noch den Bug und da ist ja auch, das ist ja auch im Prinzip ein Deck und das ist keine Ahnung, das ist sehr, sehr schwierig. Aber wir gehen davon aus, es sind gar nicht so viele, es sind ein, zwei Decks, die hier tatsächlich evakuiert werden müssen.
Ja, wahrscheinlich halt einfach die sehr, also komplett außen sind so, ne, die, wo der Druck dann direkt drauf drückt.
Ja, genau. Was ganz spannend ist, weil die Brücke ja ganz oben ist. Also eigentlich müsste der Druck ja unten genau wie oben sein.
Nee, die fliegen andersrum.
Ja.
Egal.
Oben und unten sind auch nur so komische Gravitationsbegriffe.
Wo ist im Weltraum oben und unten? Ja.
In der Krankenstation flicken Benga und Chapel Una gerade händisch wieder zusammen. Mhm. Una nennt sich hier übrigens bemerkenswerterweise selbst Frankensteins Monster.
Ja.
Nur eine Woche vorher hat Lan sie selbst Monster genannt, weil sie eine genetisch veränderte Illyrianerin ist. Also Una hat das schon übernommen. So.
Ja, aber jetzt vor allen Dingen, weil sie zusammengenäht wird, während niemand mehr zusammengenäht wird in dieser Zeit. Ne?
Ja. Ja. Das ist tatsächlich so.
Ja.
Währenddessen macht der Rumpf krasse Knargeräusche. Ortegas bringt die Enterprise tiefer da rein und wir haben halt immer weiter erhöhten Druck und immer mehr Knarzgeräusche und wir haben immer mehr Balance of Terror und wir haben immer mehr Wrath of Khan und wir haben immer mehr Starship Down und wir haben immer mehr typische
so U-Boot-Vibes.
U-Boot-Vibes, ja, ne? Genau. Das Boot und Jagd auf Roter Oktober und sowas. Also gruselig und gut, finde ich.
Ja,
gut
inszeniert. Absolut. Ja, absolut. Auch wenn es natürlich ein Topos ist, ne, wo sich ein Klassiker ist, so, ne, auf vielen verschiedenen Ebenen. Aber die Szenerie wirkt bedrohlich, so, ne. Ja. Und auch, dass dann irgendwie, ich meine, Uhura sagt es, glaube ich, in der nächsten Szene, das sind Geräusche, die ich noch nie gehört habe von einem Schiff. Und ich glaube, es ist auch so eine, das ist halt sowas, wo, wenn man auf so einem Sternenflottenschiff unterwegs gewesen wäre, ne, was wahrscheinlich wenig Leute jemals gehört haben, so, ne.
Ja.
Es ist eine Ausnahmesituation.
Auch Klassiker müssen gut inszeniert werden und das wird hier gemacht. Ne?
So.
Also wir haben im Maschinenraum auch erste Erfolge für Uhura. Ne? Sie findet die defekten Positronenstäbe, also indem sie es anpackt und einer ist heiß und einer nicht. Und
sehr professionell, ja.
Und Hammer dann so, cool, dann können wir jetzt anfangen. So, hä? Was? Moment, anfangen? Ich dachte, das wäre die Lösung, verdammt. So. Ja. Auf der Brücke bemerken sie jetzt auf jeden Fall, dass die Lower Decks kollidieren. Also die unteren Decks halt. Ja. Und leider ist die Evakuierung da noch nicht abgeschlossen. Widerwillig muss Pike dann trotzdem befehlen, dass die Shots versiegelt werden.
Crazy shit, ne? Ich finde, das war auch echt eine krasse Szene. So, ja, ne?
Weil der Druck sich halt sonst aufs ganze Schiff übertragen könnte.
Ja.
Und dann sehen wir auch Transporter Chief Kyle, der extrem schnell einen Gang entlang läuft und dann will er noch einem Kamerad helfen, der hingefallen ist, aber der schafft es dann tatsächlich nicht. Und Kyle schafft es, aber der Kamerad wird vom Druck zerrissen. Und Pike hadert auch damit.
Ja, ne? So. Klar, auch zu Recht irgendwie. Es ist ja schon krass, ne?
Ja, zumal er vielleicht ja auch noch dieses Trauma von Admiral Cornwell hat. Die hat sich ja auch irgendwie am Ende der zweiten Staffel von Discovery da auf der Enterprise geopfert. Wie war das mit der Atombombe? Da war irgendeine Atombombe auf der Discovery, auf dem oder auf der Enterprise hinter so einem Shot.
Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, was war es denn jetzt? Auf jeden Fall ist sie dann, also sie hat auf jeden Fall als einzige Möglichkeit gesehen, dass sie das Ding jetzt irgendwie ausschaltet und dann auch nicht mehr rauskommt oder so. Ne?
Genau, sich das Shot dann schließen muss, genau. Ja. Vielleicht hat Pike daran auch nur eine kleine Erinnerung. Für Pike fühlt es sich auf jeden Fall nicht nach einer logischen Entscheidung an, auch wenn Spock ihm dann nochmal versichert, es war die logische Entscheidung und die hast du getroffen, weil du das Leben liebst. War schon schön einfühlsam von Spock, ne?
Ja, für einen Vulkanier auf jeden Fall. Na gut, Halbvulkanier, aber Halbvulkanier, ja. Genau, tatsächlich ja, aber die richtigen Worte in einer echt schwierigen Situation, so. Aber ja. Ich meine, auf der einen Seite haben wir ja auch gelernt, mehrfach gelernt, also nicht zuletzt, ne? Also Troy lernt es ja dann auch in the hard way in ihrem Kommandotraining und an vielen Stellen haben wir gelernt, du musst halt bereit sein, Opfer zu bringen, wenn du irgendwie in dieser Position stehst, ne?
So ist das. Die Enterprise kollidiert weiter munter vor sich hin und sie haben Sorge um die Antimaterie-Eindämmung des Warpkerns. Pike bereitet sich auch langsam auf einen Notausgang vor und schickt die Crew in den Kampfmodus, Battle Stations, ne, wobei sie nicht auf irgendeine andere Brücke gehen wie bei der Enterprise D, sondern sie schalten einfach das Licht auf Rot.
Das ist ja auch aufwendig, ne? Aber die andere Brücke hat auch damit zu tun, dass die Brücke in der Untertassensektion ist, ne? Also
ja, genau. Und es gab doch irgendwie so einen Notschacht, den man von der normalen Brücke auf die Battlestations gehen konnte auf der Enterprise D. Ich weiß aber gar nicht, wie oft die das gemacht haben. Irgendwie 3-4 Mal oder sowas. Ne?
Notschacht, davon weiß ich jetzt nichts mehr. Aber ich weiß, also ich erinnere mich daran, dass diese Brücke, die ja eher so aussieht wie so ein Kellerkino irgendwie. Also es fühlt sich ganz komisch an. Genau, dass die halt immer dann zum Einsatz gekommen ist, wenn sie mal die Untertassensektion von dem anderen Ding da separiert haben. Und das ist wirklich nicht oft passiert.
Das haben sie in Mission Farpoint gemacht, dann haben sie es irgendwie bei einer
im
Schlacht
Film,
gegen Borg gemacht.
Ach so, ja genau, ja. In 7 haben sie es auch gemacht, meine ich.
Ja. Aber nicht so besonders häufig.
Ja. Obwohl es ein Key-Feature eigentlich sein sollte, ne?
Ja. Sie hatten es ja auch einmal inszeniert, dann müsste man es eigentlich ganz, ganz oft nutzen.
Ja.
Ortegas stoppt die Enterprise, ein Gorn-Schiff nähert sich und es implodiert. Pikes Plan hat also gezündet, die Gorn sind so unerbittliche Jäger, dass sie sich zur Not auch selbst opfern. Und Lan sieht das dann ganz, das Ganze schon so mit einem gewissen Respekt für Pike an dieser Stelle.
Ne? Ja, also ne, sie sagt ja dann auch irgendwie sowas wie, du hast sie ausgetrickst mit ihren eigenen Waffen, ne? Also quasi ne, mit ihrem Ehrgeiz immer weiterzumachen und nicht aufzugeben. So, das ist ja irgendwie was sie auch vorher schon mal erwähnt hat, dass sie halt gnadenlose Killer sind, mehr oder weniger, oder halt irgendwie dranbleiben, komme was wolle, und bereit sind, alles zu opfern. So, und Quod erat demonstrandum, so, ne?
Ja, auf der anderen Seite ist es halt schon ein Glücksspiel, ne? Weil ich meine, die Enterprise hätte auch zerdrückt werden können, auch komplett. Ne?
Ja. Ja, klar. Ich meine, da sind wir vorher schon gewesen. Es gibt keinerlei Beweis dafür, dass die Enterprise das durchhält und das Gorn-Schiff nicht. Und das ist halt einfach nur random. So.
Genau. Chapel gibt ihr Bestes in der Triage auf der Krankenstation. Dann kümmert sie sich wieder um Una. Die hat noch ein Metallstück in der Nähe ihrer Bauchschlagader.
Doof.
Sie müssen sie also operieren und sedieren mit intravenösen Zugang des letzten Rests Blutplasma. Also, intravenöse Medikamente als uralte Medizintechnik, ne?
Ja, mein Gott, wie unappetitlich.
Wobei wir das auch bei DS9 sogar noch sehen. Also ich erinnere mich da an diese Folge The Ascent, der Aufstieg mit Odo und Quark in diesem Wildnis-Dings da, ne? Mhm. Die ich ja sehr, sehr liebe, diese Folge. Und da kriegen die auch nachher so einen Tropf gelegt irgendwie.
Stimmt.
Mhm. Ja. Keine Ahnung.
Ja, das war das natürlich auf der DS9, weil das war das alles noch ein bisschen rudimentärere Technik. Wir sind ja hier auf dem Flaggschiff der Enterprise.
Ja, aber mehr als 100 Jahre davor.
Ja, und?
Alternative für Una wäre abwarten und wahrscheinlich einen septischen Schock bekommen. Mhm. Chapel beschreibt es als Geburt durch den Mund. Also, die Anästhesie startet und dann braucht nebenan jemand Plasma und Una sagt, ja, gib ihm das Plasma, das für mich vorgesehen war. Mhm. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen gewesen, weil mit dem potenziellen Tod Una wird hier schon relativ viel Spannung erzeugt. Ne? Also es geht ja die ganze Zeit darum, wird Una das schaffen? Und irgendwie funktioniert das bei mir gar nicht so gut, aber ich weiß nicht warum.
Mhm.
Weil wir wissen doch gar nicht, ob Una eventuell jetzt stirbt. Weil The Cage ist 5 Jahre her in der Timeline und wir gehen mit Una ins absolut Unbekannte. Die kann jetzt jederzeit sterben.
So. Auf jeden Fall. Also das und nachdem du das eben am Anfang gesagt hast, dass du hier noch Theorien eröffnen möchtest für Crewmitglieder, die möglicherweise sterben, wäre für mich auch Una tatsächlich die heißeste Kandidatin. So, ne? Also vor allen Dingen, weil sie jetzt halt so da viel damit gespielt haben und weil es eine bekannte Schauspielerin ist, die vielleicht auch noch mal ein paar andere Sachen machen will, so, ne? Und weil La'an ja hier auch schon kräftig als Number One inszeniert wird, ja auch in dieser Folge schon wieder.
Das habe ich mir gedacht, dass du das siehst.
Ja.
Und ich kann es sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube aber, dass das anders laufen wird.
Ich bin sehr gespannt.
Ich gehe erstmal ein bisschen weiter.
Ja, bitte, gehen Sie. Ich folge.
Pike zieht jetzt mal ein Fazit zwischendurch. Sagt, bisher 3 Zivilisten und 7 Besatzungsmitglieder gestorben. Ne? Wir waren eben noch bei 9, jetzt sind wir bei 10 Leuten, die gestorben sind.
Ja.
Die Zivilisten sind dann offensichtlich die von der geretteten Leuten aus der Kolonie wahrscheinlich. Ne?
Ja. Ja. Die würde ich, ja, klar, wer sonst?
Wir haben aber ein neues Problem. Das schwarze Loch saugt den braunen Zwerg ein, in dessen Aggressionsfolge sie sich gerade verstecken.
Irgendwas ist ja immer.
Da, ehrlich gesagt, also bei den gesamten wissenschaftlichen Sachen, die ich bis jetzt gelobt habe, das fand ich komisch. Also das ist ja so ein stellares Geschehen, dass so ein Himmelskörper in die Mitte eines Sonnensystems, was hier an der Stelle das schwarze Loch ist, reinfällt. Sowas geht doch nicht mal eben jetzt plötzlich. So.
Ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass irgendwann so ein Point of No Return überschritten ist, aber es ist natürlich, wäre halt schon ein crazy Zufall, dass es ausgerechnet jetzt passiert, so, ne?
Also sowas dauert ja Millionen von Jahren.
Oder, genau, ja.
Ja, also es ist ungefähr so wie, du guckst nach oben und sagst, oh Mist, unsere Sonne wird, glaube ich, gerade zur Supernova.
Ja. So. Das ist ja ärgerlich, ich wollte im Sommer noch weg, ja.
Ja, genau. Ja. Egal, jetzt haben sie halt noch weniger Optionen. Im braunen Zwerg bleiben ist doof, weil sie dann ins schwarze Loch gesaugt werden würden. Raus ist doof, weil sie dann gesehen werden würden. Langstreckenkommunikation ist ausgefallen und das Ganze hat einen Zeitstempel, nämlich in einer Stunde 32 Minuten und 48 Sekunden werden sie nicht mehr in der Lage sein, im schwarzen Loch zu entkommen. Ja, gut, okay. Müssen wir jetzt mal nehmen.
So ist es halt. Wir brauchen einen Countdown, wir haben einen Countdown.
Genau. Lan schlägt vor, ein Shuttle zu schicken, das klein genug ist, um unentdeckt zu reisen und das Risiko für den Rest der Besatzung zu minimieren. Lan will das auch selber steuern, weil es eine Selbstmordmission sein könnte. Spock sagt, ja, du hast recht, ich komme mit. Er hat vorher schon eine Abreibung von Lan bekommen, weil irgendwie das, was er sagt, so schwierig sein soll. Und deswegen sagt er nochmal, ja, in einfachen Englisch, ich glaube, dass du Verstärkung brauchst. So. Und Pike gibt dann auch widerwillig grünes Licht und fordert sie auf, die Galileo zu nehmen. Hast du verstanden, was der Plan ist?
Ehrlich gesagt auch nicht so, also sie wollen, also das, was ich verstanden habe, ist, dass sie einfach, also, oder was ich jetzt gedacht habe, ist, dass sie einfach mal gucken wollen, weil sie können ja nichts sehen, ne? Also sie können ja nicht irgendwie rausgucken aus der Wolke und vielleicht wollten sie einfach mal gucken, wo dieses andere Schiff ist, so. Aber also richtig Sinn ergibt das eigentlich nicht, so, ne?
Also mir fehlt's irgendwie, ich weiß nicht genau, warum dieses Shuttle denn jetzt, also man könnte jetzt irgendwie sagen, okay, so ein bisschen Sensoren gibt es dann halt doch in diesem Nebel und deswegen kann das Shuttle dann eher unbemerkt näher an die Gorn ran, bei denen sie ja wissen, wo die sind.
Nee, sie wollten halt, weil es keine Sensoren gibt, wollen sie halt mal ein bisschen rumfliegen, oder? War das nicht der Punkt? Also eigentlich habe ich am Anfang verstanden, sie wollen mal gucken, ob die Luft vielleicht mittlerweile rein ist außerhalb von dem Nebel. So, und jetzt können die aber nicht durch den Nebel fliegen, ohne dass sie Gefahr laufen, mit der ganzen Enterprise irgendwem zu begegnen und schon gar nicht aus der Wolke rausfliegen, weil sie dann schutzlos wären, wenn die Gorn da immer noch drauf warten würden. Das heißt, um herauszufinden, ob die Gorn da draußen sind, können sie eigentlich noch rausfliegen. Wenn sie da sind, ist blöd gelaufen, weil dann haben sie ein Problem, so, ne? Also schicken sie das Shuttle raus und so. Aber sie fliegen ja gar nicht raus, sondern sie treffen die Gorn ja noch im Nebel, ne?
Ja, aber die Gorn sind doch die ganze Zeit im Nebel, das wissen sie doch über das Sonar.
Hm.
Ja, also ich hab erst gedacht, dass sie Hilfe holen wollten, dann ergibt das aber keinen Sinn mit diesen, hey, seid bitte in einer halben Stunde wieder da.
Ja.
Und außerdem wäre Hilfe ja auch nicht so schnell da. Am Ende ist es eine Scouting-Mission, wie du schon sagst. Das hätten sie allerdings auch sagen können.
Ja.
Und das ergibt dann Sinn, wenn man voraussetzt, dass man die Enterprise sehen würde, das Shuttle aber nicht. Darüber müssen wir gleich nochmal reden. Keine Ahnung. So.
Das ist
schön Sinn, ist aber ja. Auf jeden Fall, dass das Shuttle Galileo nimmt. Das ist auch das allererste Shuttle, das wir jemals im Franchise gesehen haben. The Galileo 7. Ne?
Aha.
Mhm. Es gibt in der Enterprise A auch noch einen Typ 4 Shuttle namens Galileo. Die Enterprise D hat einen Typ 6 und einen Typ 7 Shuttle namens Galileo. Also es ist eine schöne Tradition, dass wir Galileo Shuttles haben.
Mhm.
An Bord der Galileo beobachten Spock und Lan dann die beiden verbliebenen Gorn-Schiffe, die sich offensichtlich gegenseitig scannen. Spock ist fasziniert, also in seinen Worten ist das ja ein Wort für irritiert.
Für vieles andere eigentlich.
Ja. Ja. Lan kann ihn aber aufklären, das ist kein Scan, sie hat die Lichter schon mal gesehen, aber ihre Erinnerung ist verschwommen. Star Trek-Lösung in solchen Fällen, Mindmeld.
So. Ich habe doch mal gehört, ihr könnt sowas hier, ja, willst du nicht mal eben, ja.
Übrigens hier an der Stelle zwei Möglichkeiten, entweder es ist ein Kanonbruch oder Lan ist kein Mensch. Da ich das unwahrscheinlich finde, dass Lan kein Mensch ist, ist das ein Kanonbruch. Denn in Dagger of the Mind, in der Folge 9 der ersten Staffel, Zentral Nervensystem Manipulator heißt die auf Deutsch.
Ja.
Da hat Spock erzählt, dass er noch nie versucht hat, sich mit einem Menschen zu verschmelzen.
Oh.
Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, aber man kann es ja mal anmerken.
Na, immerhin, das ist ja schon ein kleiner Fehler, ja.
Ja. In Lans Erinnerungen sind wir auf einem sogenannten Gorn-Brutplaneten. Das könnte jetzt der nächste kleine Kanonfehler sein. Weil ein Brutplanet klingt ja auf jeden Fall danach, dass die Gorn Eier legen und dann schlüpfen. Ne? In Into Darkness sagt McCoy, dass er einen Kaiserschnitt an einem Gorn durchgeführt hat.
Ja, das macht man nicht mit Eiern. Ja,
genau. Was sagt der Biologe dazu? Reptilien, eierlegend oder was?
Oder Lebendgebären? Ja, Reptilien legen natürlich Eier. Ich glaube, es gibt auch keine Ausnahme, soweit ich weiß.
Das stimmt nicht. Es gibt Ausnahmen.
Ja?
Ja. Also der Biologe hat wieder versagt.
Ja, drei Semester. Ich sage es an dieser Stelle jedes Mal. Drei Semester.
Die Waldeidechse, die Blindschleiche, die Kreuzotter zum Beispiel sind Lebendgebären.
Und das sind Reptilien dann trotzdem?
Ja, das sind Reptilien.
Verrückt.
Das ist hängt davon ab, in welchen klimatischen Bedingungen die quasi sind. Mhm. Ja, also im Norden sind auch Reptilien teilweise lebendgebärend.
Interessant.
Ja. So, aber Lan, die Crew der Puget Sound ist dahin gebracht worden, um Futter für Gorn-Kinder zu werden. Lan flieht da mit ihrem etwas älteren Bruder, der merkt irgendwann, dass sich einer von ihnen opfern muss, gibt ihr sein Tagebuch, indem er die Lichter als Kommunikation zwischen den Gorn entschlüsselt hat und bleibt zurück, während sich Lan versteckt hat.
Oh, schwierig.
Auch gruselige Szenen.
Ja.
Ich habe dann mal wieder ein bisschen nachgedacht und ich sollte nicht so viel nachdenken in solchen Szenen. Die Gorn kommunizieren also mit Licht immer, also auch auf so einem Planeten? Laufen die da mit Taschenlampen da rum?
Das hat er vielleicht am Himmel gesehen, oder? Das gab's ja nicht, das kann ich mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, aber gab's da nicht eine Szene, wo er irgendwie in den Himmel geguckt hat?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Vielleicht hat das auch mein Gehirn sich so zurechtgelegt, weil es besser ist.
Also bei TOS konnten die übrigens auch reden. Also die Metronen hatten das ja so geregelt, dass Kirk und der Gorn-Captain sich verstehen konnten.
Ja.
Naja.
Das ist quasi die Funkverbindung der Gorn. Geht halt viel schneller als dieses blöde Gerede.
Du meinst, Morsen geht schneller?
Das sind ja komplexe Lichtzeichen offensichtlich. Gut. Ja, was weiß ich.
Man muss nicht so lange drüber nachdenken, alles gut. Ja. Also, weitere Erinnerungen lässt das Unterbewusstsein von Lan auch im Mindmeld übrigens nicht zu. Ne?
Ja.
Aber Lan bekommt noch einen Schwank aus Spocks Erinnerungen. Der erinnert sich nämlich beim Thema Verlust eines Familienmitglieds an Michael Burnham. Und wir hören kurze Fragmente aus ihrem Gespräch in Such Sweet Sorrow. Also er sagt irgendwas auf Vulkanisch und Michael antwortet mit I love you too.
Mhm.
Und Lan so, Moment mal, du hast eine Schwester verloren? In den Sternflottenaufzeichnungen steht, dass du keine Geschwister hast.
Und das weiß sie, weil sie sich natürlich alles durchgelesen hat über das Brückenpersonal.
Ja, ja, das genau. Sie ist Sicherheitsoffizierin, sie muss das alles wissen.
Ja.
Also erstens, irgendwo weint Cyborg leise in seinen Kissen. So. Schon wieder. Er hat einfach keine Geschwister.
So. Ja.
Aber selbst mit Burnham, können wir das vielleicht mal kurz hinterfragen? In Spocks Aufzeichnung der Sternenflotte steht jetzt, dass er keine Schwester hat.
Ja.
Ist das nicht unwahrscheinlich?
Ja, die Frage,
haben die Burnham jetzt komplett da rausgeschrieben aus allen Aufzeichnungen?
Das ist ein radikaler Schritt, ne? Weil vor allen Dingen es Burnham ja mal gegeben hat bis Mitte 20 so, ne? Und sie ja auch mal eine Sternflottenkarriere hatte. Also sie hat ja nicht nur immer auf diesem, also ich meine, sie war ja mal irgendwo da so, ne?
Die war so berühmt, dass in Context is for Kings irgendwelche zivilen Gefangenen sie sofort erkennen als einzige Meuterin der Sternenflotte.
Stimmt, ja. Du hast recht.
Sie war so berühmt, dass sie eine große Rede vor dem Föderationsrat in Will You Take My Hand gehalten hat.
Ja, stimmt. Ja, schwierig.
Ich dachte, die große Lüge wäre, dass die Discovery einfach verunglückt wäre. Und vielleicht auch, dass es Control nie gegeben hätte. Vielleicht hat das keiner mitbekommen oder sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Oder ist das mit Control sogar aufgezeichnet worden, nur die Discovery mit ihrem Sphären-Encounter und ihrer Zeitreise nicht? Auch das wäre gäbe irgendwie Sinn. Aber die pure Existenz von Michael Burnham zu streichen, wenn auch übrigens parallel irgendein Shuttle Stamets heißt.
Ja, das ist Zufall. Damit ist der Biologe aus dem 20. Jahrhundert gemeint.
Komisch. Also irgendwie, weiß ich nicht. Finde ich komisch.
Ja, es ist definitiv. Also das Löschen ist strange, keine Frage.
Wir müssen das noch ein bisschen
Blick haben. Also es gibt ehrlich gesagt auch keinen Sinn, keine Ahnung.
Müssen wir mal ein bisschen Blick haben. Vielleicht habt ihr das auch anders verstanden. Schreibt es gerne in die Kommentare, wir lassen uns ja gerne aufklären. Spock sagt auf jeden Fall, yo, die Sternflottenaufzeichnungen haben nichts von meiner Schwester, wir sollten das aber jetzt hier auch beenden.
Ich hab übrigens auch nie gedacht, dass so ein Mindmeld quasi so Stückchen für Stückchen funktioniert. Ich dachte immer, my mind to your mind ist irgendwie so eine abgeschlossene Sache und dann habe ich alle Erinnerungen geteilt. So.
Ja, ich glaube mal so, ne? Mhm. Also irgendwie, ja, du hast schon recht. Also Picard weiß irgendwann alles über Sarek und Sarek weiß ja alles über Spock. Das heißt, Picard weiß alles über Spock und es ist ein großes Netz und Picard weiß auch alles über Michael Burnham deswegen, weil Sarek und Michael Burnham ja auch. I don't know. Tja. Aber auch da, wir haben noch sehr, sehr viel Star Trek vor uns. Wir haben bestimmt noch 800 Folgen Star Trek vor uns. Wir werden es irgendwann noch gezeigt bekommen.
So. Bestimmt.
Ja, damit verabschiedet sich Laan jetzt auch von der Erinnerung an ihren Bruder. Ne? Traurig sagt sie jetzt, dass sie eine Idee hat. So, vielleicht mal ein ganz kurzes Staffelfazit aus einem aus einer bestimmten Perspektive. Jetzt haben wir hier jemanden, der das nächste große Geheimnis enthüllt hat. Ne? Also wir haben hier große Geheimnisse. Pikes vorherbestimmter Tod, Omans Herkunft, Bengas Tochter, die Discovery. Das kann ja eigentlich nicht alles gut gehen. So. Also zum Beispiel als Kadett wollte ich ja nicht in Pikes Klasse sein, wenn ich das erfahre. So,
ne? Ja.
Und Una und Benga müssten eigentlich festgenommen werden. Und wenn die Zeitreise der Discovery aufgedeckt wird, dann haben wir ein richtiges Problem.
Ja, richtig, ja.
Und irgendwas davon wird passieren. Und deswegen glaube ich, vom Kanon her könnten Una und Benga angezählt sein.
Mhm.
Und jetzt hattest du eben schon vermutet, ja, Una, vielleicht stirbt die dann irgendwann. Ich glaube, dass Una sich irgendwann für das Illyrianerin-Sein verantworten muss. Und dass das eines dieser Geheimnisse ist, die auf jeden Fall aufgedeckt werden. Und im Benga auch. Also im Bengas Geheimnis wird auch aufgedeckt. Und auch der wird sich irgendwie verantworten müssen. Oder stirbt vielleicht sogar.
Also meinst du, dass Una tatsächlich verhaftet wird quasi, ja?
Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass Una irgendwann, wahrscheinlich ist das auch die Möglichkeit, du hast eben gesagt, die wird irgendwann vielleicht diese Serie verlassen.
Ja.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Auf jeden Fall wird sie verhaftet werden und damit die Enterprise verlassen müssen.
Ja, ich meine, dass irgendwas mit Una passieren könnte, finde ich, das ist jetzt nicht so total abwegig. Wie gesagt, ne, schon allein, weil Laan hier so als First Officer etabliert wird, immer wieder jetzt. Ne? Das könnte schon sein.
Ja, und weil wir eine Häufung von Geheimnissen haben. Ja. Und es gibt so ein paar Geheimnisse, die darfst du halt nicht veröffentlichen. Discovery oder Pikes vorher bestimmter Tod.
Ja.
So. Geht nicht, weil dann das hat einfach zu große Folgen. Aber ein Bengas Nummer und die Nummer von Una, die müssten halt irgendwann dann. Also du kannst nicht alle Geheimnisse die ganze Zeit wie so ein riesiges Kartenhaus vor dir herschieben. Das ist auch fürs Writing irgendwann schlecht, weil die können ja überhaupt nicht mehr frei agieren. So.
Ja, es ist natürlich auch eine interessante Frage, wann eigentlich M'Benga verschwindet von der Enterprise und wann Bones eigentlich auftaucht. Ne? Also der ist ja auch älter als die anderen. Also das hätte ja auch sein können, da weiß man bestimmt irgendwas drüber, was ich nicht weiß, aber es hätte ja auch sein können, dass er schon länger auf der Enterprise ist. Weiß man das?
Oh, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Das kann ich mal gerne für die nächste Folge recherchieren, wann Bones denn da hinkommt. Es kann aber sein, dass Kirk den mitbringt, ne? Weil die ja irgendwie, also zumindest in den Prequel-Filmen sind sie ja vorher schon befreundet, oder?
Ja, könnte sein.
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht mehr genau.
Wir werden es nachrecherchieren, mal gucken. Aber du hast recht, ein Benga muss irgendwann auch von der Enterprise weg.
Ja.
Tja, so. Also ich glaube, dass Una und M'Benga angezählt sind auf diesem Schiff, aber ich glaube das nicht, dass sie sterben werden. Beide nicht.
Mhm.
M'Benga vielleicht. M'Benga könnte vielleicht sterben, aber Una glaube ich nicht. Aber ich habe noch niemand anderen, bei dem ich glaube, dass er bald stirbt.
So.
Und der radikale Hinweis kommt jetzt gleich. Also erstmal, Laans Idee ist jetzt, den Lichtercode von Manu zur Kommunikation zu nutzen.
Mhm.
Sie wollen dem großen Gorn-Schiff klar machen, dass das kleinere Schiff von Menschen gekapert worden ist. Das klappt auch und wegen dem extremen Darwinismus bei den Gorn wird das kleinere Schiff daraufhin vom großen Schiff zerbombt.
Natürlich.
Habe ich erst auch nicht verstanden. Das große Schiff muss doch sehen, dass die Lichter nicht vom kleinen Schiff, sondern vom Shuttle kommen.
Ja.
Dann habe ich mir die Szene nochmal angeguckt. Uns wird tatsächlich gezeigt, dass dieses Shuttle sich direkt neben das kleine Schiff setzt.
Mhm.
So. Das ist dann wahrscheinlich die Erklärung, dass es mit den Lichtern funktioniert. Aber ich finde, dann hätte man uns optisch ein bisschen klarer machen müssen, wie dicht der Nebel ist. Weil wir sehen eine Weitwinkelaufnahme, wie dieses Shuttle total klein sich neben dieses Gorn-Schiff setzt. Und wenn ich so weit sehen kann, dann ergibt diese gesamte Szene keinen Sinn, weil dann sehe ich ja alle Schiffe ununterbrochen. Da muss ich ja nur aus dem Fenster gucken. Da brauche ich ja auch keine Ahnung.
Ja, aber wer guckt denn aus dem Fenster bitte?
Naja, wenn ich Fenster habe, gucke ich doch raus, oder?
Weiß ich nicht. Ja, maybe.
Ja, also warum sehen sich diese Schiffe nicht? Unklar. So. Naja, hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt haben wir nur noch diesen großen Gorn-Zerstörer und keine Jäger mehr.
Ja.
Im Maschinenraum hat Uhura diesen AP-350 rebootet, diesen Prozessor.
Mhm.
Hammer geht's schlechter, der bricht vor Schmerzen fast zusammen. Uhura versucht ihn mit Reden im Bewusstsein zu halten. Sie fragt nach seinem Werdegang, weil sie sagt, ja, die Aener sind ja eigentlich Pazifisten. Mhm. Und Pazifisten in Starfleet, das kann ja wohl echt nicht sein, oder?
Nee, also das ist nervt, ja.
Die Aener werden uns als Pazifisten auch in The Aener, in Enterprise vorgestellt. Ist aber auch schon wieder so ein Stück Speziesismus, ne? Also warum soll denn eine gesamte Spezies Pazifisten sein?
Ja. Also klar, das kann natürlich immer irgendwie was mit Religion oder irgendeiner Kultur zu tun haben, ne? Dass das über Jahrhunderte gewachsen ist, so, ne? Aber dass dann alle quasi dem Gleichen angehören, ja, I don't know. Ja.
Hammer antwortet, dass er gerne Botaniker wäre, deswegen sein erstes Schiff, ne? Angelo-Klasse, hatten wir eben gesagt.
Ja.
Und er sagt, er werde nicht für die Sternflotte kämpfen, sondern nur ihre Ideale verteidigen. Pazifismus sei für ihn keine Passivität, sondern der aktive Schutz aller Lebewesen im natürlichen Universum. Und das fand ich einen ganz, ganz starken Talking Point.
Ja.
Also auch für unsere Gesellschaft in so den letzten, im letzten Jahr quasi, ne? Pazifismus heißt nicht Passivität.
Mhm.
So.
Ja.
Also die Frage, die hier in den Raum gestellt wird, kann ich Pazifist sein und trotzdem zum Beispiel Waffen in die Ukraine liefern wollen?
Ja, so. Ja, genau. Mhm.
Und das finde ich von Hammer wirklich so einen richtig starken Punkt, den ich unterstützen würde. Ich sag ja, für mich ist ein Pazifist jemand, der nicht will, dass es Krieg gibt und nicht jemand, der leugnet, dass es Krieg gibt. So.
Ja.
Also aktiver Schutz aller Lebewesen im natürlichen Universum, das gefällt mir echt gut hier. So. Uhuras Punkt danach, den finde ich so wieder ein bisschen schwieriger. Mhm. Also, sie sagt ja, Frage der Perspektive und das ist wie, also wenn du Berührung anstelle des Sehens verwendest. Und ich denke so, hä, was will sie damit sagen? Dass es unterschiedliche Herangehensweisen von Pazifismus gibt?
Ja, nee.
Ja, doch, wahrscheinlich schon, aber irgendwie, keine Ahnung, komischer Punkt. Hammer sagt dann auch so, ja, keine Ahnung.
Gespräch vorbei, ja.
Genau. Und dann gibt's das nächste Problem am Prozessor. Komisches, instabiles Ding. Denn wir erinnern uns, die Ionenmatrix wurde ja von diesen komischen Dingern da, von den Positronenstäben stabilisiert. Und jetzt ist die wieder instabil. Deswegen müssen sie jetzt die Shuttle Bay in den Weltraum schütten, weil ansonsten das Ding explodiert.
Und zwar die komplette, ja.
Genau. Problem, Uhura und Hammer sind halt auch in der Shuttle Bay. So.
Unnötigerweise, das hast du vergessen.
Es gibt da auch noch eine Referenz in Star Trek zu dem, was sie da gerade jetzt machen, aber dazu vielleicht später noch was, denn der Plan ist ja nicht komplett. Hammer berichtet auf jeden Fall erstmal an die Brücke. Sie haben wohl noch 20 Minuten, bis dieser Prozessor explodiert. Der nächste Countdown quasi. Mhm. Spock und La'an sind jetzt auch wieder da und der braune Zwerg wird immer instabiler und wird immer mehr in Richtung schwarzes Loch gesaugt.
Ah, was ein Stress.
Ja. Ortegas Fazit, der Weltraum will uns auch einfach tot sehen.
Ja, auf die Idee kann man kommen.
Genau, und Pike dann auch wieder so, ja stimmt, gut, dann lassen wir den Weltraum gewinnen.
Also, und what?
Ortegas hat echt in dieser Folge so ein paar Momente, in denen sie Pike anguckt und sagt, nein, also bitte nicht. So, was ist los? Ja, ich mag Ortegas sehr, sehr gerne.
Ja, so. Finde ich auch echt ein Gewinn auf dieser Brücke, ja.
Also, der Plan ist jetzt ein Slingshot rund um das schwarze Loch.
Gerne ein Slingshot, ja.
Genau, aber jetzt ohne Zeitreise. Mhm. Wenn ein Objekt in ein schwarzes Loch gesaugt wird, dann fällt es schneller als die Frequenz des Lichtes es aussendet. Deswegen gibt es eine optische Täuschung, die aussieht, als würde ein Objekt stillstehen. Das nennt man Gravitationsrotverschiebung. Wird alles kurz erklärt in diesem Moment.
Ja.
De facto, sie stellen sich durch diese optische Täuschung tot, entlüften dann den Frachtraum, lassen den Prozessor damit im Ereignishorizont des schwarzen Lochs explodieren und versuchen damit den Gorn zu suggerieren, sie seien zerstört worden. Währenddessen machen sie sich mit dem Slingshot aus dem Staub. So.
Klingt jetzt gar nicht so doof.
Nö, klingt nach dem Plan.
Ja.
Und es gibt eine Referenz für die ganze Nummer, nämlich Geordis Plan in Disaster. Da ging es darum, den Frachtraum der Enterprise D zu entlüften, um ein Plasmafeuer zu löschen. Mhm. Und da waren so ein paar Behälter mit instabilem Triebwerkstreibstoff drin. Mhm. Und die sollten natürlich nicht explodieren. Das heißt, die mussten dann irgendwie entlüftet werden.
Ja.
Im Gegensatz zu Geordi und Dr. Crusher haben Hammer und Uhura hier von Pike inspiriert die gute Idee, sich EV-Anzüge anzuziehen und sich anzubinden, bevor sie die Shuttle Bay entlüften. Das haben Geordi und Crusher nicht gemacht. Die halten sich dann irgendwie kurz fest.
Ja, kann man sich halt auch mal festhalten. Ja.
Ich glaube, sie werden dann aber wieder reingebeamt oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das läuft. Muss ich die Desaster nochmal gucken.
Echt, die werden rausgesaugt? Nein.
Ich meine schon, oder? Werden die nicht sofort wieder reingebeamt? Weiß ich nicht mehr.
Ich auch nicht.
So, wir gucken uns die Vorbereitung im Laderaum an. Uhura und Hammer sind angebunden. Hammer ergreift noch Uhuras Hand und sagt ihr, dass sie ihn beeindruckt hat und sie gute Noten bekommen würde.
Mm.
So. Es gibt noch Noten bei der Crew Rotation, finde ich natürlich schade als jemand, der keine Noten mag. Aber
ja, gutes bleibt. Ne? Wie soll man denn sonst jemanden bewerten, Andi?
Ja, weiß ich auch nicht.
Ja.
Bewertung geht nur von 1 bis 6.
Ja. Ich habe keine anderen Ideen. Wenn du welche hast, bitte, wir sind offen.
Ja, genau. Jetzt geht's ins Eingemachte. Hammer bemerkt an Uhuras Reaktion, wie sehr sich die Menschen um den Tod sorgen. Und er sagt, ja, die Aener glauben, dass das Ende erst kommt, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben. Uhura fragt, was sein Zweck ist. Und er sagt, zu reparieren, was kaputt ist. So, was ist denn kaputt? Eventuell Mbengas Tochter?
Ja.
Eventuell Una?
Ja.
So, jetzt sind wir am Punkt. Ich habe das Gefühl, dass uns spätestens hier radikal der Tod Hammers angekündigt wird. Memento Mori, bedenke, dass du sterben wirst. Ankündigung eines Todes. Natürlich ist das ein Gorn-Verweis, denn Lan hat sich ja in der letzten Folge auch geäußert, dass es hilfreich ist, mit dem Tod zu rechnen, um die Gorn zu überleben. Aber das war in der letzten Folge. Und es ist auch irgendwie, also Memento Mori ist auch irgendwie ein Pike-Verweis, weil ja. Pike immer an seinen Tod denken muss. Aber das war ja eigentlich in Folge 1 und 2.
Ja, und hier es ist auch kein Tod, ja.
Ja, genau, ja, oder seine ja. Invalidität. Hier ist es für mich ein Verweis auf einen naheliegenden Tod und ich habe lange gedacht, dass das der Tod von Una sein könnte.
Das kann, ja.
Aber gerade mit diesen ganzen Geheimnissen, die aufgedeckt werden können, dann ist Una eher für die Fake-Tode da und wird nachher eher als großes Gerechtigkeitsthema à la Measure of a Man oder so inszeniert, ob sie als Illyrianerin in der Sternwarte sein darf. Hammer hat aber seinen Redemption-Arc vom knurrigen Freak zum Mentor, der die Hand seiner Schülerin nimmt und sie lobt.
Ja.
Das ist alles in dieser Folge erzählt.
Ja.
Und er erzählt davon, dass er seinen Zweck im Leben hat und dass er dann einfach sterben kann. Und dieser Zweck ist auch noch super simpel, nämlich zu reparieren, was kaputt ist. Das ist für mich sowas von eine Todesanzeige für Hammer.
Aber warum sollten sie das tun? Also er ist erst nachträglich eingestiegen und scheidet dann schon wieder aus. Kommt dann Scotty?
Weiß ich nicht, ob Scotty dann kommt, aber ich habe das Gefühl, dass Hammer auf jeden Fall nicht alt wird auf der Enterprise. Also ganz unabhängig davon, ich gehe auch nicht mit dir, dass eine gute Schauspielerin für einen schnellen Tod steht. Ich glaube eher, dass Rebecca Romijn sogar noch ein bisschen da bleiben wird, nur vielleicht verhaftet wird, weil das müsste eines dieser Geheimnisse sein, die gelüftet werden. Aber Hammer, das ist ja eigentlich gar kein Schauspieler, das ist ja eigentlich ein Künstler. Der macht auch ein bisschen Schauspiel und ein bisschen Theater vor allen Dingen.
Ja.
So. Aber der hat jetzt noch nicht große Schauspielerfahrung im TV oder so.
Also du meinst, das ist halt eigentlich so nice to have. Das war mal so ein netter Ausflug hier und der endet dann halt irgendwie in ein, zwei Folgen wieder.
Ja, irgendwie so ein, wie Cronenberg so. Also irgendwie
ja, aber
so.
Der hält sich ja offensichtlich.
Ja, der hält sich, aber der hat nicht viele Szenen. Und Hammer hat viele Szenen, aber hält sich vielleicht nicht.
Ich habe das Gefühl, dass wir von Cronenberg noch mehr sehen werden in naher Zukunft.
Wir reden von Kovic of Discovery. Ne?
Ja.
Ja. Hammer fragt dann Uhura noch, was ihr Zweck im Leben sein könnte. Und Uhura sagt, ja, weiß ich nicht.
Ja.
Heißt das eigentlich, dass ich nicht sterben will?
Das ist ein schöner Umkehrschluss auf jeden Fall, ja.
Und wir wissen, ja, Uhura stirbt nicht.
Genau, also damit können wir nun wirklich keine Spannung erzeugen, ja.
Genau. Ja, aber für mich hat Hammer hier eine Todesanzeige.
Weiß ich noch nicht so genau. Also ich sehe, was du siehst. Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher, ob das, weiß ich nicht. Also da sehe ich schon eher das Ausscheiden von Una, wie auch immer es sein mag. Von mir ist durchs Ausscheiden oder auch vielleicht durch einen Tod. Ich würde das gar nicht so ausschließen, so. Ja,
weiß also ich würde sagen, dass wir, also eigentlich der Tod im Bengas, den kann es ja auch nicht geben, weil Benga in Tos gestorben ist. Deswegen, irgendwer muss sterben, du hast recht, auf Una weist viel hin. Ich glaube aber, dass mit Una die besseren Geschichten noch zu erzählen sind und Benga seinen Redemption-Arc gehabt hat. Das heißt, ich glaube, im Benga. Und dann wird hier auch noch gesagt, dass er kein Problem mit dem Tod hat. Sein Zweck, der schnell erfüllt werden kann. Das sind doch alles Red Flags oder so.
Aber so richtig viel haben wir von ihnen nun wirklich noch nicht gesehen. Ne? Also ich finde es ja auch irgendwie immer, also er muss sich ja auch, also eine Figur muss ja auch reliable werden, also damit es uns wehtut so ein bisschen. Ne? Also wenn man schon jemanden opfert, dann...
Ja, uns tut's jetzt schon mehr weh als bei Ariam.
Ja, okay. Sie haben vieles versucht, aber... aber da haben sie es auch nur eine Folge lang versucht, eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, wir werden es sehen. Aber ich halte das im Hinterkopf. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und ja, Mbenga können sie eh nicht, also was ist denn mit der Tochter und so? Also da müssen sie auch noch irgendeine Lösung
finden. Nee, Mbenga geht auch nicht, weil der Entos ja noch da ist irgendwann.
Ja.
Okay, Leute, hier an dieser Stelle mal bitte keine Kommentare dazu. Bitte, weil ja, eventuell habt ihr das ja schon gesehen, den Rest der Staffel und könnt jetzt sagen, ja, ist alles Quatsch und Una stirbt in der nächsten Folge oder sowas. Bitte macht das nicht.
Genau.
Also bitte spoilert uns nicht.
Ja. Sonst funktioniert unser Podcast-System nicht mehr, ne?
Genau.
Ja, torpediert das nicht. Wir haben uns da lange Gedanken drüber gemacht, wie wir das hier.
Vor allen Dingen ist es wirklich Commitment, weil ich würde gerne diese Serie weitersehen. Und jetzt habe ich 2 Wochen Ferien gehabt und ich habe gar keine Folge geguckt.
Ja, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, auf jeden Fall. Ja.
Wir gehen aber auf die Brücke. Suniga warnt die Brücke davor, dass die Schwerkraft zu krass wird und die Trek als Dämpfer das nicht aushalten werden. Ortegas tauft dieses ganze Manöver schon mal präventiv Pike-Manöver. Ja, kann man machen, der hat ja noch keins.
Ja.
Pike macht noch eine Ansage ans ganze Schiff. Währenddessen macht Chapel Kraftfelder zum Schutz ihrer Patienten in der Krankenstation. Hammer und Uhura setzen ihre Helme auf. Pike zitiert sich selbst mit dem Auftrag der Sternenflotte, was er in der letzten Folge noch gesagt hat, und setzt auch eine Hoffnungsbotschaft. Und die Kurzform ist jetzt, ja, es klappt. So. Uhura wäre fast mit rausgesaugt worden und Spock hätte fast den Frachtraum nicht aufbekommen, weil er irgendwie sich kaum da nach vorne lehnen kann. Aber es hat geklappt. So. Alle sind dann auch erleichtert, spätestens als Uhura und Hammer sich aus dem Frachtraum melden. Nur La'an guckt verbissen und grimmig, denkt schon an das nächste Mal, wann die Gorn kommen, und Pike denkt, dass sie dann nicht überrascht werden. Hat mich irgendwie an Pike und Guinan in Bezug auf die Borg erinnert, irgendwie.
Pike und Guinan?
Ja, Picard.
Picard und Guinan, ja, das stimmt, ja.
Ja,
ja, Guinan macht da ein bisschen schlechte Stimmung, ne?
Ja, in Q-Who irgendwie, ne? Also, die wissen jetzt Bescheid und, ja, genau.
Ja. Aber da, ich finde, da hat man auch, also da hat es am ehesten noch funktioniert, also auch noch an ein paar anderen Stellen, aber ich finde, da war auch die Bedrohung der Borg greifbar. Ne? Also auch so diese sonst ja eigentlich so ein bisschen, also es ist das Fröhliche, aber Guinan gut, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir sie sehen da so, ne? Aber sie ist ja eigentlich, also diese Ernsthaftigkeit, die dann plötzlich durch sie durchspricht, ich finde, das hat mich damals bekommen. So.
Ja. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass wir sie sehen, aber
ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt.
Aber Q-Who ist auf jeden Fall eine Folge, wo das noch gut funktioniert hat. Ne?
Ja.
Genau. Auf der anderen Seite laufen die ja zwischendurch über diesen Borg-Cube und merken, eigentlich interessieren die sich nicht wirklich für uns. Und das ist mal natürlich ein bisschen was anderes bei den Gorn. Ne? Die Gorn wollen jetzt einfach Fleisch, so offensichtlich.
Ja, ja, die Borg sind halt nicht sind halt nicht böse. Die sind auch nicht gut. Die sind halt gar nichts. Die funktionieren halt. Die sind funktional so. Die sind halt rational so. Das ist halt. Aber das macht's halt. Also das. Ich finde halt, dass das von der Anlage her irgendwie sehr spannend war damals. Also auch wenn man dann gemerkt hat, dass man da dann nicht so wahnsinnig viel mit machen kann oder dass man das nicht auf ewig aufrechterhalten kann. Aber so von der Idee her finde ich das eigentlich echt spannend, dass man eine Spezies entwickelt, die einfach nur funktional ist und dadurch halt auch eine Bedrohung bekommt, weil sie einfach einfach nur das rational tut, was für sie richtig erscheint. So, ne?
Meinst du denn, wir sehen die Gorn nochmal in dieser Staffel?
Bei den Gorn könnte ich mir das, also weiß ich, ob in dieser Staffel, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die nochmal Thema sein werden. Also allein dadurch, dass wir mit La'an jemanden auf der Brücke stehen haben und ja bald dann auch als Number One, dass die diese Erfahrung gemacht hat. Also ich glaube schon, dass uns das irgendwie nochmal begegnen wird, ja.
Ich finde es schön, dass du dich so committest auf den Gedanken, dass La'an Number One wird. Ja, ich glaube auch, dass wir die Gorn nochmal sehen werden. Ich glaube aber nicht mehr so häufig, weil das ist, also die hätten das Potenzial, hier der Supergegner zu sein, ne? Gerade wegen diesem Aufbau, den wir hier in dieser Folge haben.
Ja.
Aber das ist halt das Problem im Kanon. Ne? Also wir dürfen die im Prinzip nicht so häufig sehen.
Naja, oder sie sagen halt wirklich, das, was damals war, war halt anders so. Und wir interpretieren die Gorn jetzt halt so, wie wir sie interpretieren. Und auch wenn das vorher gespielt hat, ja, müssen wir das halt aushalten, dass wir den Kanon zumindest ein bisschen dehnen quasi. Ich meine, das müssen wir ja gerade auch schon aushalten, allein was die Schiffe angeht, so, ne?
Ja, aber ohne Not, ne? Dann hätten sie ja im Prinzip auch einfach, keine Ahnung, die Metronen das machen lassen, ja, obwohl die sieht man ja auch später in TOS. Die Ulubatu, so.
Ja, klar, aber es ist ja auch irgendwie ganz spannend, sich halt auch da zu bedienen, wo man sich bedienen kann. Und wenn es eine Serie darf, glaube ich jetzt auch, was das Fandom angeht, dann Strange New Worlds, ich glaube, die hat gerade ein ganz anderes Standing, als es Discovery damals hatte.
Das stimmt allerdings, ja. So, auf der Krankenstation erlangt Una das Bewusstsein wieder, findet sich intravenös mit einem Benga verbunden. Der Arzt hat ihr sein Blut gegeben, damit sie leben konnte.
Nett.
Genau. Deswegen haben wir Benga auch nicht mehr gesehen in den letzten Szenen vor der Krankenstation, von der Krankenstation. Mhm. Ja, schöne Nummer. Una hat ein Geheimnis von Benga und Benga rettet Una das Leben. Ne? Ja. Mhm. Nett.
Nett. Sehr nett.
Lan steckt sich in ihrem Quartier die Anstecknadel zum Gedenken an den Puget Sound, an die Puget Sound an, geht zu Pike, und der ehrt seine 7 verlorenen Besatzungsmitglieder mit Särge, mit Särgen, mit der Flagge der Föderation. Interessant ist nur diese 7, ne? Also
die 13 sind anderen sind egal, nicht. Ja, mein Gott, ja.
Naja.
Die liegen und dann vielleicht woanders, ja.
Endet das Ganze mit einem persönlichen Logbuch, Sternzeit 31779. Heute ist die Enterprise auf die Gorn gestoßen. 7 Besatzungsmitglieder haben ihr Leben gelassen, aber wir haben überlebt.
Einigermaßen nüchtern für das, was in den letzten 52 Minuten passiert ist.
Hat mich irgendwie wieder an Q-Who erinnert, aber ich glaube, da gab es gar nicht so einen Logbucheintrag am Ende, aber irgendwie kam mir das bekannt vor. So. Ja. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, auch dieser Abschluss nochmal.
Ja.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge.
Überraschenderweise schon, Mensch.
Ja. Was sagst du?
Ach, ich bin wieder dran.
Ja, kannst du, warum nicht? Ja, ich kann auch, nicht. Aber mach du.
Also ich bleib tatsächlich so ein bisschen hier auf der Spur, kann eigentlich nur wiederholen, was ich zu den letzten Folgen gesagt habe. Ich finde nach wie vor, wir sehen hier eine wahnsinnig gute Serie, die mich sehr gut abholt. Ja, du hast so ein paar Logiklöcher angesprochen, die aber wirklich so klein sind, also gemessen an dem, was wir bei Discovery schon sprechen mussten, ja, ist das alles für mich tatsächlich so vernachlässigbar und auch während ich das gucke, auch gar nicht so wahnsinnig auffällig, dass ich das, was ich sehe, wirklich voll und ganz genießen kann. Und gerade diese Folge, die ne, diese Elemente alle vereinbart von Dingen, die wir vielleicht schon kennen, ne? diese Bedrohungsszenarien, dieses U-Boot-Gefühl, dieser übermächtige Feind, dass die Enterprise da wirklich bis an die Grenzen gehen muss oder auch darüber hinaus. Also das hat sich für mich real übermittelt. Das ist spannend. Wir haben nach wie vor spannende Charaktere, Charakterentwicklung. Egal ob es Lan ist, na gut, die entwickelt sich nicht so sehr, aber wir erfahren mehr über sie. Hammer hast du erwähnt. Ortegas finde ich auch großartig, das Zusammenspiel. Wir haben super viel Crew-Gefühl. Wir haben eine sehr, sehr schöne Enterprise, auf der ich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, gerne auch ein Zimmer hätte, wo ich ab und zu mal eine Nacht übernachten könnte. Und im Endeffekt, ich glaube, das hast du ganz am Anfang auch schon angedeutet, das war auch so mein Gedanke hinterher, haben wir hier einen kleinen Kinofilm gesehen. So, also das waren 52 Minuten und ich hatte das Gefühl, das war so dicht wie ein kleiner Star Trek Kinofilm, und kann am Ende jetzt nur sagen, ich habe eine sehr gute, sehr spannende Folge gesehen, die mich wirklich mitgenommen hat, und freue mich auf alles, was da kommen mag. Und wir sind, ne, es war nicht nur gute Unterhaltung, wir sind auch noch ein bisschen deeper irgendwie reingekommen in diese Crew und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt noch ein bisschen mehr verbunden.
Ja. Ich kann super wenig hinzufügen, weil ich das im Endeffekt ähnlich sehe. Ich würde vielleicht noch nicht, also ich fand die letzte Folge so ein bisschen schwächer, ja. Mhm. Aber das hier fand ich extrem gut. Also ich habe wirklich die Folge das erste Mal gesehen und habe danach gedacht, wow, also hat mich irgendwie weggepustet, gerade was, weil die Folge das, was sie wollte, so perfekt gemacht hat. Also diese Inszenierung dieses Grusels, diese U-Boot-Szenen, ja, die wir natürlich schon gesehen haben, klar, aber es wird einfach extrem gut inszeniert. Das hat mir super gut gefallen. Ganz, ganz tolle Folge. Und wenn, du hast recht, es könnte irgendwie ein Film gewesen sein. Wenn das hier Star Trek 2 gewesen wäre, dann wäre das ein richtig guter Film gewesen. Hm. So.
Ja, also ich weiß, was ihr jetzt wieder sagen werdet, ne? Und Andi, du musst dich jetzt, ja, aber nee, ich finde auch, ne, das ist klar andere Zeit gewesen und vielleicht auch ein anderer Anspruch an Stories, aber naja, auch damals, auch in den 80ern hat es schon gute Filme gegeben mit guten Plots, so, ne? Und ja. Wenn du siehst, was in 50 Minuten, was in 50 Minuten möglich ist, ja, also. Warum muss ich mir dann 2 Stunden Khan angucken?
Ja, vor allen Dingen, indem Khan irgendwie so komisch ist.
Ja.
Egal. Ja. Hört unsere Besprechung davon. Der, also ich finde das extrem gut. Ich finde auch die Charakterentwicklung ist super. Und ich finde, es ist eine so gute Folge, dass du diese ganzen kleinen Ungereimtheiten, die wir jetzt irgendwie dieser langen Besprechung aufgezeigt haben, dass du die gar nicht merkst. Und das ist natürlich super, weil ich meine, diese Ungereimtheiten gibt es verdammt nochmal in jeder Folge. Die werden wir in The Pale Moonlight finden.
Ja. Und die gibt es auch in jeder Serie. So, es gibt keine Serie, die perfekt ist. Geht auch gar nicht. Du musst ja halt reduzieren, wenn du eine Story in 15 Minuten erzählen willst irgendwie.
Eben, genau. So, und dann passieren halt so Sachen, dass man wirklich mal hinterfragen muss, einmal, warum sind die denn jetzt wirklich in diesem Frachtraum, der Chefingenieur, also das so.
Ja, oder egal. Was wir eben gar nicht hören, ne, warum löst sich eins dieser Sicherheitspads, so wo die dran angekettet sind? Ich meine, sind die nicht genau dafür da? Also ist das nicht der Mega-Fail, dass wenn du dich an so ein Ding dran kettest, was dich davon abhalten soll, in den Weltraum abzudriften, wenn sich genau das dann löst, so?
Genau, dann sollte er die Sicherheitsleine reißen oder sowas, aber ja. Ja, genau, aber egal, so, das ist halt, wenn du drin bist, wenn die Immersion funktioniert, dann kannst du über das alles hinweg gucken und dann gucken wir halt nochmal genauer hin und dann sind so ein paar Ungereimtheiten, aber mein Gott. Super Folge, für mich auch bis jetzt wahrscheinlich die beste, hat mir extrem gut gefallen und ich bin mal gespannt, ob vieles, was ich so interpretiere, gesehen zu haben, weil dieser Writers Room wird ja einen Plan haben, die wissen ja, was in dieser Staffel vorkommen wird.
Weiß man nie so genau, ob Writers Räume Pläne haben.
Doch, da hat Kurtzman mittlerweile einen Blick drauf, dass er schon guckt, dass eine Staffel jetzt mal zu Ende geschrieben wird und dann gucken wir mal weiter irgendwie. Ich bin mal gespannt, ob die Sachen, die ich hier glaube, gesehen zu haben, irgendwann passieren werden.
Ich auch, tatsächlich.
Aber schreibt dazu bitte nichts in die Kommentare.
Oder ihr, wenn ihr es macht wie wir, ja, und Folge für Folge guckt und uns nicht überholt, dann könnt ihr natürlich mit uns mitdiskutieren.
Genau.
Aber auch nur dann, bitte.
Bitte nur dann, genau. Das ist ganz gefährlich sonst. Ja, aber ich bin gespannt trotzdem, was ihr über diese Folge denkt. Das könnt ihr auf jeden Fall hier drunter schreiben. Und ich glaube, da gibt es so ein paar Undock-Möglichkeiten, an welchen Stellen ihr eventuell das tun könnt.
Diskussionen zu Folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Ja, und sind gespannt auf alles, was da kommen mag in Zukunft. Jetzt natürlich noch mit so ein paar Spekulationsgrundlagen umso mehr.
Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich, wenn wir aufgehört haben aufzunehmen, sofort mal vor den Fernseher gehen und Spock Amok gucken. Das ist nämlich die nächste Folge.
Ja.
Und ich erwarte eigentlich Amok-Time nochmal.
Ja, so. Genau. Das ist natürlich das, was einem sofort irgendwie, ne, aber ich habe es auch gesehen und habe gedacht so, okay, alles klar. Mal gucken, was das jetzt hier, ne? Ob das das nächste Reboot ist quasi.
Das heißt, Hausaufgaben neben Spock Amok zu gucken, vielleicht auch nochmal Amok Time gucken und unsere Besprechung dazu zu hören.
Warum eigentlich nicht? Ich auch? Muss ich das auch nochmal machen? Die ganze Besprechung hören?
Du musst das bitte auch nochmal machen. Du kannst die in 1,5-facher Geschwindigkeit hören.
Das ist trotzdem sehr lang, glaube ich.
Das weiß ich nicht. Damals waren wir noch kürzer.
Irgendwie ist auch in den Folgen nicht so viel passiert. In Amok-Time passiert wirklich nicht so wahnsinnig viel. Ne?
Nee, irgendwie ist wie ein kleiner Gottesdienst. Also ein Wortgottesdienst mehr.
Ja.
So, tschüss.
Damit beenden wir dieses Hochamt. Auf Wiedersehen.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.